Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren. Und in der heutigen Ausgabe wollen wir das tun, worauf ihr wahrscheinlich seit Mittwoch gewartet habt, und zwar die Testfahrten besprechen. Endlich wieder fahrende Autos in Bahrain. Die Formel 1-Saison, sie kommt immer näher. Wir müssen uns noch knapp 2 Wochen gedulden, dann startet sie in Australien. Aber es war so schön, mal wieder fahrende Autos zu sehen, und darüber sprechen wir heute. Wir, das sind natürlich mein super Co-Moderator Dennis Lewandowski. Hallo Dennis.
Hallo Kevin und hallo da draußen.
Und damit nicht nur wir das so mit unseren Eindrücken machen können, mit dem, was wir gesehen haben, sondern euch dann noch ein bisschen was an Daten zufüttern können, habe ich mir gesagt, komm, wir laden den ein, den Christian Nimmervoll, der Chefredakteur, während der YouTube-Livestreams auf dem Kanal von Formel1.de den Chefanalysten genannt hat. Ja, und so nenne ich ihn jetzt auch einfach. Hallo Kevin Herrmann.
Hey zusammen, freut mich mal wieder hier zu sein.
Ja, ich freue mich auch, dass du da bist, Kevin. Erstmal erste Frage an dich. Wie viel kann man aus so Testfahrten datenseitig nehmen im Vergleich zu einem normalen Rennwochenende? Also wo unterscheidet sich da deine Arbeit, die du auch für Pacetech gemacht hast?
Also es war auf jeden Fall viel mehr Arbeit als an normalen Rennwochenenden. Ich meine, gut, die Tests gingen ja von 8 bis 17 Uhr deutscher Zeit, und eigentlich große Analyse geht ja danach erst los. Also es waren wirklich sehr lange Arbeitstage. Wie repräsentativ ist das Ganze? Also es wurde ja immer viel gesprochen, die Bedingungen waren sehr kalt in Bahrain und so weiter. Also für das Rennen in Bahrain, was wir im April haben, ist es natürlich nicht repräsentativ, weil die Temperaturen dann einfach viel höher sein werden, was den Reifenverschleiß erhöhen wird und auch die Rundenzeiten. Trotzdem waren die Bedingungen für alle Teams gleich. Also wie die Teams untereinander performt haben, finde ich, da kann man schon einige Schlüsse draus ziehen.
Ja, du bist ja nicht nur freier Mitarbeiter bei Formel1.de, motorsporttotal.com und motorsport.com Deutschland, sondern eben auch Mitarbeiter bei Pacetech. Kannst du vielleicht mal ganz kurz erklären, was du da eigentlich genau machst?
Ja, also im Prinzip bei den Sessions betreue ich so das One-Timing mit. Also das ist halt diese Software-Plattform, die man ja auch in den YouTube-Videos bei Formel1.de immer mal wieder sieht. Treffe dann halt so ein paar bestimmte Einstellungen, damit das Programm halt flüssig läuft. Dann haben wir natürlich auch ein paar Kunden, wo wir auch Datenanalysen hinliefern. Und das ist dann immer so ein bisschen meine Aufgabe da.
Okay. Dennis, für dich die Frage, wie schön war es wieder, die Autos fahren zu sehen für dich? Und wie viel hast du auch gesehen in den Testtagen?
Es war wunderschön, wieder die Autos zu sehen, besonders weil sie ja dieses Jahr wesentlich farbenfroher sind. Alleine also optisch war das schon sehr schön. Ich habe versucht, so viel wie möglich zu schauen. Berufsbedingt musste ich natürlich so ein bisschen was auch immer nachholen. Aber ich glaube auch, und es waren ja viele Kuriositäten bei, deswegen war es auch immer spannend, selbst wenn ich mir dann Sachen so in der Wiederholung anschauen musste. Es war immer was geboten. Ich habe mich natürlich auch besonders gefreut, wenn bekannte Kollegen aus dem vom Motorsport Network da auch bei Sky waren. Das fand ich auch immer sehr cool. Also Christian und Stefan habe ich da auch unter anderem gebannt gelauscht, als ich da die Möglichkeit hatte, live mitzugucken. Also ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt und freue mich auf jeden Fall, heute darüber zu sprechen, was für Eindrücke wir denn da alle mitgenommen haben.
Kuriositäten ist ein gutes Stichwort. Das hatten wir alles. Stromausfall, dann eine kaputte Scheibe auf der Starterkanzel und ein Bus auf der Strecke oder neben der Strecke. Also auf dem Streckengelände.
Einige haben ja gewitzelt, Menno hat noch ein Auto fertiggestellt und
schnell
aus der Box geschickt.
Ich habe so ein tolles Meme gesehen, dass alle 34 Ersatzfahrer von Alpine rangekarrt worden sind in diesem Bus.
Oh, das habe ich nicht gesehen, aber das ist gut.
Ja. Oder das Auto mit dem Jack Duan abtransportiert wird, dann, wenn es dann vorbei ist. Kevin, an dich vorab auch nochmal die Frage, weil wir es ja auch schon hier im Podcast letzte Woche in unserem ultimativen Design-Ranking festgelegt haben, welches Auto denn das Schönste ist auf der Strecke. Also da konnten wir es noch nicht sagen, was auf der Strecke das Schönste war, aber was nach den Präsentationen das Schönste war. So rein optisch, welches hat dir am besten gefallen?
Also nach dem Launch hätte ich gesagt der Ferrari, aber wo ich den jetzt auf der Strecke gesehen habe, war es mir dann doch irgendwie zu viel weiß. Ich finde, auf der Strecke hat für mich der Aston Martin richtig schön gewirkt. Ich mag dieses Schwarz am Seitenkasten, was da unten mit dran ist, dann diese hellgrünere Linie darüber. Ich finde, das sieht schon richtig edel aus, zumindest von der Seite, von vorne. Ja, glaube ich, gibt es schönere Autos, aber generell hat mir der Aston Martin sehr gut gefallen.
Bei dir, Dennis?
Ja, live muss ich sagen, hat der Aston Martin wirklich, finde ich, mehr hergemacht als und ich habe ja vorher schon gesagt, dass ich dieses British Racing Green schön finde. Ja, der Alpine natürlich, obwohl es eine kleine Enttäuschung war, dass man da doch dann ein bisschen mehr Schwarz jetzt drin hatte im hinteren Bereich am Lufteinlass. Ja, und ansonsten ist es eigentlich dann doch so geblieben, wie wir es auch in der letzten Folge dann besprochen haben eigentlich. Und du, Kevin?
Gerade sagen. So, jetzt habe ich hier was umgestellt. Jetzt bin ich wieder normal. Ich wollte gerade sagen, für mich war es weiter, waren es auch die Racing Bulls. Ne? Also ich mag dieses weiße Auto einfach total gerne. Ich bin großer Fan und das hat sich auch nicht geändert. Aber ich bin mal gespannt, wie sich die Autos dann vielleicht über das Jahr auch nochmal verändern werden, welche Sonderlackierungen und sowas es geben wird. Aber für mich bleibt es der Racing Bull. Was machen wir heute genau? Also wir versuchen uns so ein bisschen anzunähern an die Hackordnung, die Kevin aufgestellt hat und werden da von unten nach oben mal so ein bisschen durchgehen, werden so ein bisschen schauen, auch von Kevin versuchen zu erfahren, was das Team geleistet hat, was aber auch die beiden Fahrer geleistet haben. Wir haben ja doch einige Rookies auch, also auch was die ja machen konnten und werden dann unsere Eindrücke zusammenfassen und dann so ein bisschen eine kleine Aussicht auf die Saison geben, was denn da möglich ist 2025 und vielleicht schon mal so eine kleine Vorahnung treffen, ob denn ein Team vielleicht ziemlich früh sagen wird, nach 25, das lassen wir mal sein, 26, das ist unser großes Ziel, wenn das neue Motorenreglement dann kommt und die Autos sich ein bisschen verändern. Das werden wir heute machen und dann in den nächsten Wochen, nächste Woche noch eine andere Ausgabe sozusagen veröffentlichen und dann die Woche drauf unsere große Saisonvorschau auf die Saison 2025 vor dem großen Preis von Australien mit Tippspielen, mit Bold Predictions, mit all dem, was ihr ja kennt und liebt und euch wünscht. Also deswegen den Podcast auf jeden Fall dort abonnieren, wo ihr ihn abonnieren könnt, bei Spotify, bei Apple Podcasts, auf dem Podcatcher eurer Wahl. Gerne auch eine Bewertung dalassen, das würde uns sehr, sehr freuen, eine Rezension und für alles weitere an Kontaktmöglichkeiten über unsere Social Media Kanäle, unsere Gruppen auf Telegram Starting Grid Fans, auf Facebook Starting Grid F1 Fans, im Discord auf unserem Channel, alle Informationen in den Show Notes. Also kommt da gerne dazu und diskutiert auch 2025 mit uns und vielen, vielen, vielen tollen Formel-1-Fans in unserer Community über den Sport, den wir so lieben. Kevin, in deiner Hackordnung hast du sauber ganz hinten gepackt. So rein von den Tagesergebnissen waren die ja eigentlich nie wirklich ganz hinten. Da haben wir ganz oft den Haas ganz hinten gesehen. Da können wir vielleicht nachher nochmal drüber sprechen, warum das so war. Aber trotzdem siehst du sie ganz am Ende des Feldes. Sind die wirklich so schlecht oder glaubst du, die werden vielleicht doch noch irgendwie überraschen? Wie ist dieses Team einzuschätzen nach diesen drei Testfahrten, Tagen?
Also nach den ersten beiden Tagen, glaube ich, sah es wirklich richtig schlecht aus für Sauber. Also da hat es schon teilweise den Eindruck gemacht, dass sie wirklich eine halbe Sekunde langsamer sind als das vorletzte Team. Am letzten Testtag in der Abendsession mit Nico Hülkenberg scheint man wirklich nochmal was gefunden zu haben. Er hat da Longruns gefahren, die relativ gut waren. Allerdings wissen wir da die genaue Spritmenge nicht. Deswegen bleibt uns eigentlich nur als repräsentativer Vergleich die Rennsimulation von Gabriel Bortoleto am zweiten Testtag. Und der war da 1,7 Sekunden langsamer als die Spitze. Wenn man auch die besten Qualifying-Zeiten von allen drei Tagen kombiniert, dann wäre Sauber tatsächlich auch 18. und 19. in der Endabrechnung. Oliver Bärme noch dahinter, der musste aber seine Qualifying-Simulation abbrechen. Da war ja das Problem mit der Motorenabdeckung. Also sowohl auf eine schnelle Runde als auch auf der Rennsimulation sah es bei Sauber nicht wirklich gut aus. Ich fand, der Reifenverschleiß war sehr hoch. Erst wirklich, wie gerade schon gesagt, am dritten Tag die Longruns von Hülkenberg dann, die waren dann schon besser. Aber wie gesagt, da wissen wir halt die genaue Spritmenge nicht.
Wie schwierig ist das eigentlich überhaupt? Ich meine, wir sehen ja am Ende des Tages nur dieses Ranking der schnellsten Qualifying-Runde. Das täuscht ja vielleicht hin und wieder dann doch. Müsste man nicht vielleicht auch für die Fans im Grunde genommen irgendwie so eine Art Ranking finden? Ich meine, das machen wir ja dann oder das hast du ja dann auch gemacht. Jeden Tag aufs Neue dann für den YouTube-Kanal von Formel1.de, um den Leuten noch einen besseren Eindruck davon zu geben, wie die Autos irgendwie auch in Longruns performen oder so. Also damit die, ich sag mal so, die Rangliste, die sie jeden Tag aufstellen, vielleicht so ein bisschen repräsentativer ist als das, was es dann am Ende ist mit den schnellsten Runden auf den Reifen, die sie gefahren sind und so weiter.
Ja, also das frage ich mich eh schon seit Jahren, warum die Formel 1 auch in den Freitagstrainings die Longruns nicht zeigt. Oder weil die haben ja eigentlich auch alle Daten, gerade mit AWS, dem Partner, den sie da haben. Aber tja, machen sie einfach nicht, was im Endeffekt auch gut für uns ist.
Was waren die größten Schwierigkeiten für Sauber an diesem Wochenende? Also wo hat man gemerkt, das sind die größten Schwächen dieser Motor? Oder ist es eher allumfassend, dass dieses Auto einfach zu langsam ist? Weil ja, super viel Neues ist ja an dem Wagen auch gar nicht dran.
Also da ich bei den Tests eigentlich mehr das One-Timing offen hatte und gar nicht mal so sehr den Live-Feed, kann ich jetzt nicht so sagen, wie das Auto und Onboard sich verhalten hat. Also das, was man so von Kommentatoren gehört hat, war ja schon so, dass es sehr unruhig war an der Strecke. Ich glaube einfach generell, dass da der Downforce fehlt. Also vorher war auch immer ein großes Problem die Effizienz des Autos. Man hatte viel zu viel Luftwiderstand, dadurch war man langsam auf den Geraden. Wenn man jetzt sich mal die reinen Topspeed-Werte anschaut des Tests, dann war es Sauber eigentlich sogar relativ weit vorne mit dabei. Wobei wir da natürlich auch nicht wissen mit Motorleistung und so weiter, woran das liegt. Also ich würde einfach generell sagen, dass ja der Abtrieb so ein bisschen fehlt und halt wie gesagt der Reifenverschleiß, gerade an den ersten beiden Tagen, der war wirklich unfassbar hoch und eben erst am dritten Tag wurde es besser. Deswegen können wir das noch nicht so richtig einschätzen. Hat Sauber da jetzt wirklich vielleicht so einen Setup-Durchbruch geschafft und sie sind jetzt viel besser, als wir alle denken nach den Tests oder sind wirklich die ersten beiden Tagen da repräsentativer? Also das müssen wir mal noch so ein bisschen abwarten.
Na, rein vom Gefühl her, Dennis, ist es ja wirklich so, wenn man sich das so ansieht und so anhört, dass Nico Hülkenberg wieder genau die falsche Entscheidung getroffen hat in seiner Karriere, ne?
Ja, es scheint tatsächlich so. Also es war ja irgendwo abzusehen, weil ich glaube schon, dass es ja auch für Sauber Sinn macht, sich da wirklich auf 2026 und auf den Audi-Einstieg vorzubereiten. Und im letzten Jahr war das Auto nun mal das langsamste im Grid. Und ja, dass da nicht wirklich viel passieren wird, das konnte man zumindest vermuten. Und zumindest jetzt die ersten Eindrücke unterstreichen das auch. Und dann hat Nico Hülkenberg eine harte Aufgabe, ein wahrscheinlich auch hartes Jahr vor sich und auch Bortoleto für den. Gerade als Rookie ist es natürlich auch schlecht, wenn der keine Ausrufezeichen setzen kann. Dann kannst du ganz schnell diesen Mick Schumacher-Effekt dann auch haben, dass du eben gar nicht die Möglichkeit hast, dich zu zeigen, dich automatisch unter Wert verkaufst. Also ich glaube, das wird schwierig. Vielleicht finden sie im Laufe der Saison noch was. Im letzten Jahr haben sie ja in den letzten Rennen zumindest dann auch noch ihre Achtungserfolge eingefahren. Aber von dem, was eben Kevin gesagt hat, was Kevin ja auch geschrieben hat auf Formel1.de und auch das, was man bei den Tests gesehen hat, bin ich da vorsichtig optimistisch, dass Sauber da wirklich noch irgendwie großartig das Ruder rumreißt.
Ja, wie sieht es denn aus zwischen den beiden Fahrern, Kevin? Also Bortoleto und Hülkenberg, kannst du da irgendwie ablesen anhand der Daten, wer sich da vielleicht ein bisschen wohler gefühlt hat dann in dem Auto?
Ja, das Problem bei den Testfahrten ist, dass die meisten Teams nur eine Rennsimulation gemacht haben und das war meistens der Rookie, also gerade eben am zweiten Tag. Und ich persönlich hätte mir da schon gerne gewünscht, dass gerade am dritten Testtag die erfahreneren Teamkollegen da auch nochmal eine Rennsimulation hinlegen, um erstens mal die Autoperformance genauer einzuschätzen, aber vor allem auch die Performance der Fahrer zwischeneinander auch besser lesen zu können. Also nach all dem, was ich so gesehen habe in den Daten, Bortoleto war nicht schlecht. Ich würde denken, Hülkenberg war trotzdem einige Zehntel noch schneller, was ja auch nicht verwunderlich ist. Ich meine, Bortoleto ist jetzt in seinem ersten Formel-1-Jahr und das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen.
Hast du Sauber als eins der Teams auf dem Zettel, die relativ früh, wahrscheinlich für 2025, sagen, da machen wir nicht mehr viel für und konzentrieren sich mehr auf 2026, damit Audi auch einsteigt, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also, aber ja, da gibt es wahrscheinlich auch einige Teams, die das machen, obwohl sie ja viel besser in der Hackordnung dastehen.
Haas kommt dann, vorletzter bei dir. Die waren tatsächlich auch, ich glaube, an jedem Testtag hinten, also bei dieser schnellsten Runde, die sie gefahren sind. Man hatte so ein bisschen den Eindruck, dass die so ihr ganz eigenes Programm gefahren sind, Kevin. War auch letztes Jahr schon so. Da hat Haas so nach einigen eigenen Schlüsseln gesucht. Ocon und Berman, ein ganz neues Fahrerduo in diesem Jahr. Ist ja ein Team, wo ich dann doch ein bisschen mehr drauf schaue. Erstens, weil ich denke, dass Oliver Berman von all den Rookies so der ist, der auch am meisten überraschen kann, weil ein Kimi Antonelli sitzt nun mal im Mercedes. Also da wäre es jetzt eigentlich nicht so überraschend, wenn er tatsächlich auch richtig gute Ergebnisse einfährt. Und Esteban Ocon als Teamkollege, der ja sich durchaus nichts gefallen lässt. Also da könnte es natürlich auch teamintern ordentlich knallen in diesem Jahr. Warst du irgendwie auf irgendeine Weise überrascht von der generellen Haas-Performance oder ist das wieder so typisches Testfahrding und das ist ein Team, was sich eher über die Saison entwickeln wird?
Naja, in der Vergangenheit war es ja eigentlich eher so, dass Haas zu Saisonbeginn sehr gut war, aber dann im Entwicklungsrennen zurückgefallen ist. Eigentlich, außer letztes Jahr, da haben sie es wirklich zum ersten Mal wirklich hinbekommen, über eine Saison hinweg wirklich konstant gut dabei zu sein. Wenn man sich jetzt die Daten der Testfahrten anschaut, dann, ja, Ocons Rennsimulation war eben eine Sekunde langsamer als die Spitze. Am Freitag wurde das gefahren. Ich komme immer durcheinander mit den Tagen, weil ich immer denke, es ist Rennwochenende,
Ja,
Freitag bis
ich habe das
Sonntag.
auch gehabt.
Ja, also es war jetzt keine ganz schlechte Pace von Ocon, es war jetzt aber auch nicht überragend, vor allem wenn man die Pace vielleicht auch von anderen Mittelfeldautos gesehen hat. Trotzdem, man muss sagen, das Mittelfeld an sich ist verdammt eng zusammen, also vielleicht mal abgesehen von Sauber, also die anderen Teams, das sind nur wirklich wenige Zehntel, ja, die alle Teams trennen. Wenn man da auch mal so in die Daten schaut, das Ganze kann natürlich auch streckenspezifisch sein. Also es gibt so pro Strecke, kann man grob sagen, so Schwünge von 6 Zehnteln. Also es kann ein Team vielleicht 3 Zehntel besser performen als sonst. Ein anderes Team, dem die Strecke vielleicht nicht so liegt, kann 3 Zehntel schlechter performen. Also das sind dann halt wirklich Wahnsinn, Wahnsinnsschwünge, die da passieren können im Mittelfeld. Von Strecke zu Strecke kann das unterschiedlich sein. Aber ja, das Programm war sehr auf Longruns ausgelegt. Man hat sich wahrscheinlich wieder sehr viel darauf konzentriert, den Reifenverschleiß zu messen und auch zu verbessern. Und in der Rennsimulation, die Ocon gefahren hat, sah der Reifenverschleiß am Haas auch echt gering aus. Also das war auf jeden Fall was Positives, wenngleich die Pace jetzt auch nicht wirklich überragend war. Ich glaube, wenn man auch die besten Rundenzeiten aller Fahrer kombiniert von allen 3 Tagen, dann war Ocon auch nur 17. vor den beiden Saubers, ungefähr 3 Zehntel. Also zeigt vielleicht auch so ein bisschen, dass man da jetzt vielleicht nicht gerade das vordere Mittelfeld gerade anführen wird.
Ja, Dennis, anders als Ferrari hat sich Sauber dann entschieden, nicht zu warten auf diese neue Vorderachse, die Ferrari umgestellt hat. Sauber ist da beim alten Modell geblieben. Ist ja so ein bisschen die Geschichte auch letztes Jahr gewesen, wo es dann um die Hinterachse ging, wo sie sich mehr Stabilität gewünscht haben, die ja dann auch gekommen ist über den Saisonverlauf und dementsprechend auch die Leistungen besser wurden. Ja, vielleicht auch ein Grund, warum sie da so ein bisschen auf andere Themen gegangen sind, um wahrscheinlich für sich da den bestmöglichen Weg zu finden für die Saison, also für den Anfang. Vielleicht rüsten sie das ja dann auch noch nach.
Kevin, du meinst Haas, oder?
Haas, ja, genau.
Entschuldigung, okay, ja. Definitiv. Ich finde, was man bei Haas erstmal positiv hervorheben muss, sie haben die zweitmeisten Runden gefahren und in der Vergangenheit hat Haas ja auch immer mal wieder Probleme gehabt im Saisonverlauf, auch bei Testfahrten. Und trotz dessen, dass eben einmal diese Motorenabdeckung da abgeflogen ist, haben sie wirklich viele Runden gemacht. Also das heißt, die Konstanz und ja, einfach technisch scheint das Auto auf guten Beinen zu stehen. Ja, es ist schwer, es einzuschätzen, weil, wie du schon gesagt hast, sie eben irgendwie doch immer ihr eigenes Programm machen. Und von daher glaube ich schon, dass Haas da noch mehr Möglichkeiten nach oben hat, als ich jetzt sauber zutraue, trotz der Testfahrergebnisse. Und wie gesagt, was Kevin sagte, das Thema Reifenverschleiß war ja immer ein Riesenthema bei Haas. Ich erinnere mich da noch an Rennen, wo sie wirklich dreimal den Reifen wechseln mussten, um irgendwie über die Distanz zu kommen. Und ich glaube, dass also ich habe sie trotzdem auf dem Schirm für gute Mittelfeldergebnisse, weil ich glaube, dass da wirklich mittlerweile eine super solide Arbeit geleistet wird und man sich eben darauf konzentriert, die Stärken, die man hat und die vor allen Dingen auch die Schwächen, die man hat, abzustellen. Und das wirkt für mich gut. Und also ich glaube, dass Haas wesentlich mehr Chance hat, als sauber da im Laufe des Jahres in diesem Ranking noch nach oben zu klettern.
Kevin Ocon gegen Berman, sehr interessantes Teamduell, das habe ich vorhin schon angesprochen. Die sind sehr viel gefahren. Also Haas hat wirklich sehr, sehr viele Runden gemacht. Kann man da was ablesen, wer sich da irgendwie tendenziell wohler gefühlt hat im Auto oder ist das noch viel zu früh?
Bei Haas ist das, glaube ich, leider schwierig, weil Berman keine Rennsimulation gefahren hat wie Ocon und eben auch keine Qualifying-Simulation wegen des Problems. Trotzdem, was man vielleicht vom letzten Jahr sagen kann, wo Berman ja schon ein paar Mal eingesprungen ist, da fand ich persönlich eigentlich sein Debüt, was er bei Haas gegeben hat, unfassbar gut. Da war er eigentlich sofort auf Augenhöhe mit Nico Hülkenberg in Baku und auch in Brasilien war es extrem gut. Das Debüt, was er bei Ferrari hatte, Saudi-Arabien, war ich jetzt persönlich nicht so beeindruckt von. Klar, da hat er natürlich Punkte geholt, aber der Ferrari war natürlich auch schneller. Also da war ja ungefähr 7 Zehntel hinter Leclerc, aber halt, ja, später dann der Saison auf Augenhöhe mit Hülkenberg ungefähr. Wie sieht es gegen Ocon ist, ja, wirklich ganz schwer zu sagen, weil die beiden leider nicht das gleiche Programm gefahren haben und das somit nicht zu vergleichen ist.
So, und dann noch deine persönliche Einschätzung. Wer glaubst du, wird dieses Teamduell gewinnen dieses Jahr?
Puh, also ich könnte mir schon vorstellen, dass Berman vielleicht zum Karrierekiller von Ocon werden könnte. Also zu Saisonstart Ocon mit seiner Erfahrung sollte vielleicht den Vorteil haben, aber ich würde nicht ausschließen, dass Bearman am Ende sogar der Bessere sein wird.
Kommen wir zu Aston Martin. Also, das ist so ein Team, Kevin, das konnte ich in diesen Tagen so gar nicht einschätzen. Ich kann Aston Martin generell nicht wirklich einschätzen. Ich traue denen irgendwie alles zu, von extremen Sandbagging, was sie betrieben haben, um dann irgendwie ab Mitte der Saison, wenn dann Adrian Newey kommt und dann mit mehr Aero-Zeit dann schon, wenn quasi die erste Tranche an neuen Aero-Zeiten gegeben wird im Juni, da was ändern kann, was verbessern kann, bis hin zu, ja, die sind wirklich gar nicht so gut dieses Jahr. Was haben da die Zeiten gesagt?
Ja, Aston Martin wirklich ganz schwer. Also das ist auch das Team wahrscheinlich im kompletten Ranking, was sich am schwersten nur einzuordnen lässt. Keine wirklichen Longruns, die vergleichbar sind mit anderen, nur ganz wenige, keine wirklichen Qualifying-Simulationen, gar keine Rennsimulation. Also deswegen, Aston Martin ist da wirklich so ein bisschen die Wundertüte. Wir hatten in unserem Ranking gesagt, dass sie ungefähr eine Sekunde weg sind von der Spitze, weil es gab da doch ein paar Longruns in der Vormittagssession, da war Fernando Alonso 0,65 Sekunden hinter Hamilton auf einem vergleichbaren Longrun. Stroll war mal am Abend auf einem Longrun unterwegs, da war er etwas langsamer als Albon und Williams. Also es ist wirklich sehr schwer die einzuordnen, weil es keine wirklichen vergleichbaren Zeiten gibt. Ja, Aston Martin, aber ja, was man auch so hört, Alonso war ja schon sehr kritisch nach den Tests, hat er gesagt, ja, sie brauchen perfekte Wochenenden, um in die Punkte fahren zu können. Wobei bei Alonso, der sagt ja immer mal sowas, damit vielleicht auch seine eigene Leistung dann auch ein bisschen besser dasteht am Ende. Also bei denen könnte ich mir auch wirklich alles vorstellen. Das kann sein, dass sie wirklich auch im hinteren Mittelfeld sind, so wie wir es ja auch im Ranking so ein bisschen eingeordnet haben. Mich würde es aber auch nicht total überraschen, wenn sie in Australien dann im vorderen Mittelfeld sein sollten, weil, wie gesagt, die Pace ist wirklich ganz schwer einzuschätzen.
Kevin, hast du da, Kevin auch schon, Dennis, hast du da auch diese Kritik an Lance Stroll, diesen Seitenhieb gelesen, den Christian Nimmervoll da so ein bisschen rausgelesen hat, wie Kevin das auch gesagt hat, dass man perfekte Rennwochenenden braucht, um Punkte zu holen, und Stroll, der auch am letzten Testtag erst fahren sollte, dann hat er sich nicht wohl gefühlt, dann ist Alonso gefahren, dann ist Stroll ein paar Stunden gefahren, dann Alonso nochmal am Ende so die letzte Stunde. Glaubst du, da droht so ein bisschen Knatsch in diesem Jahr, oder ist das so typisches Alonso-Pokerface?
Also ich kann es mir eigentlich schon vorstellen. Das Einzige, warum ich glaube, dass Fernando da vielleicht noch ein bisschen zurücksteckt und sich ein bisschen zurückhält, ist wirklich, dass Adrian Newey noch ankommt und er wahrscheinlich ihn noch als den großen Halsbringer vielleicht erhofft. Und es ist dann eben auch seine letzte Chance, wirklich nochmal erfolgreich in der Formel 1 zu sein. Und ja, aber das Thema Lance Stroll, wir haben ja auch mal drüber gesprochen, als es eine Zeit lang so aussah, als ob Aston Martin wirklich vorne auch angreifen kann und vielleicht um Siege fahren kann. Lance Stroll könnte dann selbst in diesem Fall immer zu einem Schwächefaktor für Fernando Alonso werden. Wenn wir jetzt mal weiterspinnen und wir sagen wirklich, Adrian Newey baut 2026 dann ein Granatenauto hin und Aston Martin kann mit den anderen Teams da um Siege kämpfen oder Fernando Alonso vielleicht um die Weltmeisterschaft, dann wird irgendwann auch wieder dieses Thema aufkommen, wenn es dann um den zweiten Fahrer geht, der helfen muss. Und Lance Stroll traue ich dann schon zu, dass er von all den zweiten Fahrern dann mit am schlechtesten ist. Und dann kann das ganz schnell kippen. Oder wenn Fernando Alonso jetzt wirklich merkt, da passiert nicht wirklich viel. Ich glaube nicht, dass er wirklich tief in seinem Herzen, so wie er das immer nach außen trägt, so ein großer Lance Stroll-Fan ist. Und als er damals auch sagte, der Junge, der kann Weltmeister werden, da habe ich mich auch ein paar Minuten wirklich geschüttelt vor Lachen, weil ich nicht mir vorstellen kann, dass Fernando Alonso das wirklich glaubt. Und ja, es ist dieses Knatschpotenzial da. Aber wie gesagt, ich glaube, bis Adrian Newey kommt und mit dem letzten Strohhalm für die dritte Weltmeisterschaft wird Fernando Alonso sich vielleicht zusammenreißen, aber die eine oder andere Spitze, und ja, man kann es so lesen, die wird ihm vielleicht auch dann doch aus dem Mund rutschen.
Was ich persönlich auch ganz komisch finde, jetzt mal abgesehen der Testfahrt, das hat jetzt gar nichts damit zu tun, ich mache ja auch immer die Analysen der Finanzberichte der Teams, wo wir auch sehen können, wie viel Mitarbeiter ein Team hat. Also man muss da vielleicht mal erklären, es gibt dieses Portal Companies House, was das britische Handelsregister führt, und da müssen einfach alle Teams, die in Großbritannien ansässig sind, ihre Finanzen offenlegen. Und es war ja so, Aston Martin, die sind ja ganz schwach in die Saison 2022 gestartet mit Vettel und Stroll, haben dann im Entwicklungsrennen wirklich sehr viel Zeit gewonnen. Das war extrem gut. Aber in den letzten beiden Saisons war es ja eigentlich eher andersrum. Sie sind gut gestartet und haben sehr viel Zeit verloren. Wenn man sich mal den Finanzbericht anguckt, 2022 waren in der Designabteilung von Aston Martin laut dem Bericht 420 Leute, 2023 nur noch 267, also 153 weniger. Und ich weiß überhaupt nicht, woher das so ein bisschen rührt. Man muss dazu sagen, die 2024er Zahlen, die kommen erst im Herbst dieses Jahres, ungefähr im September. Also da können wir noch nicht sagen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Aber ich habe wirklich keine Ahnung, warum auf einem Jahr oder von einem Jahr zum nächsten 150 Leute weniger in der Designabteilung gearbeitet haben.
Ach krass. Ja, müssen Platz frei machen für Nui, ne? Das ist eine Person, der alles macht. Nochmal die letzte Frage zu Aston Martin an dich, Kevin. Ich habe ja diese Theorie aufgeworfen, dass ich mir vorstellen kann, dass die absichtlich schlecht machen dieses Jahr, um Geld müssen die sich nicht kümmern. Ja? Also ob die jetzt mehr Preisgeld oder weniger Preisgeld bekommen, ich glaube, das ist denen egal. Aber was Adrian Newey halt braucht, ist Zeit im Windkanal, bei den Simulationen. Das heißt, es gibt ja diesen Cut-Off-Point Mitte der Saison, wo man theoretisch sehr weit hinten sein könnte, um diese Mehrzeit zu bekommen. Und Ende der Saison eben dann auch, wenn man bedenkt, dass 26 ja noch ein neuer Motor da eingebaut werden muss, ein Honda-Motor. Gut, er kennt sich damit aus, er weiß ungefähr, wie das Ding aussieht, um das einzubauen. Aber wenn das halt auch wieder was ist, wo man natürlich dran denken muss, dass man dann für 2027 in der besten Position ist, um dann, wenn alles verstanden ist, dann auch angreifen zu können. Auch wenn es natürlich ein sehr, sehr weiter Weg bis dahin ist. Und Fernando Alonso, wenn man dem das gut verkauft, glaube ich halt schon, dass er das mitmachen würde. Es muss halt irgendwie Sinn ergeben und irgendwie traue ich Aston Martin solche taktischen Spielchen durchaus zu. Wie siehst du es?
Ich kann da eigentlich nichts gegen deine Theorie sagen, wenn ich ehrlich bin. Es ist schwer zu sagen, aber wie gesagt, ich glaube wirklich, dass viele Teams darauf setzen, dieses Jahr wirklich sehr wenig zu entwickeln und sich auf das nächste Jahr zu konzentrieren.
Super spannend. Wir machen gleich weiter nach einer kurzen Pause in der Rangliste. Dann haben wir zum Beispiel die Racing Bulls, Williams und Alpine. Da wird Dennis natürlich ganz genau zuhören, ob es da mit Duan und Gasly in die richtige Richtung geht. Also bleibt dran, hier bei unserer Testanalyse von Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Weiter geht's hier mit unserer Testanalyse bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir haben Kevin Herrmann zu Gast, dem Chefanalysten von Formel1.de, motorsporttotal.com und motorsport.com Deutschland und Mitarbeiter bei Pacetech, eine der führenden Firmen, wenn es um das Thema Datenerfassung in der Formel 1 geht, aber auch in vielen anderen Motorsportserien. Also wenn ihr da mal Interesse habt, was die so machen, schaut mal bei denen auf der Webseite vorbei. Und Kevin, du hast nach Aston Martin die Racing Bulls geführt. Die Racing Bulls, ja, das Auto sieht schnittig aus und schnell aus, finde ich. Aber das scheint sich in den Zeiten so nicht widergespiegelt zu haben.
Nee, es ist eigentlich eher eine Rennsimulation von Isaac Hatcher am zweiten Testtag. Da war ja streckenbereinigt 1,1 Sekunden langsamer als die Spitze. Man konnte in den Daten aber schon rauslesen, also Hatcher hat schon noch sehr mit der Konstanz gekämpft, seine Rundenzeiten. Jetzt nicht nur auf schnellen Qualifying-Läufen, sondern auch in der Rennsimulation. Das war schon teilweise sehr unkonstant. Eigentlich der letzte Stint von ihm war wirklich richtig gut. Die beiden davor waren eher geht so, finde ich. Also ich finde, man konnte aus den Daten schon rauslesen, Yuki Tsunoda, der war schon noch um einiges schneller als Hatcher und deswegen muss man da noch mal ein bisschen was abziehen für Tsunoda. Also ich könnte mir schon wirklich vorstellen, wenn man die Daten sich so anschaut, Tsunoda, dass er da in dem Bereich der Williams definitiv mit dabei ist, während Hatcher wahrscheinlich eher im Bereich Haas, Aston Martin vielleicht sogar noch dahinter ist. Also ich finde, dort konnte man auf jeden Fall einen Unterschied zwischen den beiden Fahrern sehen.
Ja, Hatcher wurde auch sehr gelobt von Peter Bayer, Dennis, bei Sky, der dazugeschaltet war und die Arbeitsmoral von Hatcher gelobt hat, dass er auch durchgezogen hat, nach Italien gezogen ist, nach Faenza, ungefähr 2 Minuten weg von der Fabrik wohnt und da seine Zelte aufgeschlagen hat, immer dort ist, immer viel arbeitet mit dem Team auch. Wohingegen ja, wenn wir uns zurückerinnern, Tsunoda ja so ein bisschen gezwungen werden musste, nach Faenza zu ziehen von Franz Tost und da sein hartes Programm mit ihm durchzuführen, mit Laufen gehen früher morgen, mit Ernährung, dass man darauf achtet. Also es scheint zumindest so zu sein, dass Hatcher so rein von der Psychologie schon mal die richtigen Schritte eingeleitet hat.
Ja, und von dem, was man hört, eben, wie gesagt, dass das Thema ernst nimmt, da wirklich mit 100% sich fokussiert, weshalb er für mich, auch wenn Kevin ja richtig sagt, dass er da bei den Tests noch ein bisschen unkonstant wirkt und noch nicht auf dem Level von Yuki Tsunoda ist, aber für mich ist er echt so ein Geheimtipp auch hinterher in den Teamduellen, weil ich glaube, dass er vom Mindset jemand ist, der da sehr hungrig ist und ich mir vorstellen kann, auch wenn Yuki Tsunoda dann, ja, vielmehr endgültig merkt, dass es mit dem Red Bull Cockpit nichts wird und sich das alles so ein bisschen dem Ende zuneigt, dass Hadjar da vielleicht glänzen kann und auch früh in der Saison vielleicht schon einen oder anderen Glanzpunkt setzt. Also den habe ich wirklich auf dem Schirm und bin wirklich auch sehr, sehr gespannt auf ihn, weil für mich auf jeden Fall eine sehr spannende Personalie. Und wie du gerade sagst, das, was man hört über ihn, was Peter Bayer sagt, das klingt erstmal durchweg positiv. Und wenn er dann mit ein bisschen Erfahrung eben das Auto wirklich kennenlernt, seine ersten Rennen gefahren hat, da erwarte ich schon einiges. Also für mich wirklich ein kleiner Geheimtipp für diese Saison.
Kevin, ist das Racing Bulls Team Duell 1, was auch so von außen eigentlich ganz interessant ist, weil man jetzt vielleicht, also Hadjar ist ja, hatte letztes Jahr eine richtig gute Formel-2-Saison, war jetzt aber nicht immer so einer, wo die Konstanz eben da war, ne? Also ich erinnere mich noch an eine Unterhaltung mit Dr. Helmut Marko in Ungarn 2022, wo wir über Hadjar gesprochen haben. Da meinte er so, ja, das war jetzt so eine Phase, da ist er schon fast wieder aus den Gunsten rausgefallen, dann hat er sich wieder hochgearbeitet. Gleichzeitig aber auch Yuki Tsunoda, der um seine Formel-1-Zukunft fährt, muss man ja fairerweise sagen, weil alle gehen davon aus, dass die Zusammenarbeit zwischen ihm und Red Bull am Ende der Saison 25 enden wird, weil auch die Honda-Partnerschaft endet. Also vielleicht wird es für ihn sogar auch nur noch ein Testfahrerposten dann bei Aston Martin Honda. Wie glaubst du, könnte sich dieses Teamduell über das Jahr entwickeln, weil ja beide auch hoch emotional sind? Also traust du es bei diesem Teamduell sogar dir zu sagen, da könnte es sogar knallen zwischen den beiden?
Absolut, also das sind beides Heißsporne, so wie man es mitbekommt. Tsunoda mit seinen Funksprüchen auch Hadjar. Also es könnte knallen, wenn die Pace ähnlich ist. Wenn die beiden natürlich auf der Strecke nichts miteinander zu tun haben, dann kommen sie sich natürlich auch nicht in die Quere. Deswegen denke ich jetzt mal wirklich, zu Beginn der Saison wird es da jetzt noch nicht so weit kommen. Wenn Hadjar ja mit der Pace dann besser wird im Verlauf der Saison, oder zumindest das, was wir jetzt mal, wovon wir ausgehen nach den Testfahrten, dass Hadjar ein bisschen dahinter war, dann glaube ich schon, dass es da gut knallen könnte zwischen den beiden.
Ich bin super gespannt darauf, muss ich sagen. Ich finde auch, das ist eigentlich eine schöne Standortbestimmung für Tsunoda so ein bisschen, dass er nochmal einen Rookie da bekommen hat, der ihm, glaube ich, auch Feuer unterm Hintern machen wird. Und mal sehen, wie viel gute Miene zum bösen Spiel dann über die Saison bei Yuki Tsunoda rüberkommt, wenn wir euch natürlich auch immer hier drüber informieren. Williams, Kevin. Super spannend, finde ich, ja. Mit Carlos Sainz, mit dem neuen Hauptsponsor, da scheint sich richtig was zu bewegen. Es könnte die Saison sein, in der Alex Albon komplett entzaubert wird, auch von Carlos Sainz. Man hat große Ziele, über die nächsten Jahre wieder nach ganz vorne durchzustechen. Jetzt hat man auch die finanziellen Möglichkeiten, nachdem man vor einigen Jahren noch im Grunde genommen am Abgrund stand. Und siehe da, bei den Testfahrten haben wir eine Bestzeit von Carlos Sainz an einem Tag gesehen. Die waren auf den schnellen Runden eigentlich immer sehr, sehr konstant vorne mit dabei. Aber trotzdem hast du sie jetzt in deinem Ranking, in deiner womöglichen Hackordnung sogar noch hinter Alpine gepackt. Warum?
Naja, die Qualifying-Zeiten sind so ein bisschen irreführend, weil wir einfach die genaue Spritmenge nicht kennen. Ich glaube, Carlos Sainz Aussagen nach dem Test waren da auch relativ klar. Sie haben sich wirklich sehr auf die Qualifying-Simulation konzentriert, mit wenig Sprit und so wie man es auch sehen konnte in den Daten, mit sehr viel Topspeed, also wahrscheinlich schon sehr hoher Motorleistung. Also mal im Vergleich, Sainz und Albon waren in ihren Runden ja fast 10 km/h schneller auf der Geraden als Oscar Piastri bei seiner besten Runde. Also das zeigt schon so ein bisschen, dass man da wahrscheinlich am meisten gezeigt hat von allen Teams, von der wahren Performance. Deswegen, was wir uns da anschauen, sind die Rennsimulationen einfach, wo die Teams ja eine vollständige Renndistanz eben simulieren in Bahrain. Und die hat Alexander Albon am letzten Testtag angefangen. Er hat nur die ersten beiden Stints gefahren. Wir können das trotzdem bereinigen und den dritten Stint so ein bisschen hochrechnen. Und da war er tatsächlich 8 Zehntel pro Runde langsamer als die Spitze. Und man hatte auch schon Longruns am ersten Tag gesehen, wo man auch 8 Zehntel hinter den Top-Teams war. Also das war schon so ein bisschen das, was man sehen konnte, diesen Rückstand von Williams. Also die Qualifying-Zeiten, glaube ich, braucht man nicht für bare Münze werten, weil die einfach viel zu gut aussahen.
Kevin, Ach, Kevin, ich bin so verwirrt. Ich bin, also das ist so, so, Dennis, ich bin nicht mehr gewohnt, dass wir hier zu dritt sind. Entschuldigung, Leute. Dennis. Bei Carlos Sainz zeigt sich ja offensichtlich wieder das, was ihn eigentlich in seiner gesamten Formel-1-Karriere stark gemacht hat, der jetzt schon einige Teamwechsel hinter sich hat. Er kann sich relativ schnell an neue Autos gewöhnen. Und ich fand es beeindruckend zu sehen, wie er insbesondere auch in den Qualifying-Runs echt richtig gute Zeiten hingelegt hat, im Vergleich zu Alex Albon auch. Also nach den Testfahrten, und man weiß ja, man soll das jetzt nicht zu hoch hängen, aber ich bin mittlerweile auch echt komplett in dem Lager angekommen, dass Carlos Sainz, wir hatten gerade schon das Wort Karrierekiller hier gehört, einer für Alex Albon sein kann.
Ja, das ist wirklich, ich glaube, sogar eine relativ realistische Einschätzung, denn Carlos Sainz hat überall, wo er in den Jahren, und du hast es gerade gesagt, er war an sehr vielen Orten, überall, wo er war, hat er immer super Leistungen gezeigt. Ich meine, er hatte ja auch wirklich Teamkollegen, die sehr, sehr stark waren, und er hat sich immer gut verkauft, immer behauptet, sogar Charles Leclerc wirklich zeitweise ja, zum Schwitzen gebracht. Also da ist schon ein großes, großes Talent, und ich glaube auch, dass Alex Albon da auf die Saison gesehen wirklich Probleme kriegen wird und Carlos Sainz da auch dem Team wirklich weiterhilft. Ist jetzt aber nur meine persönliche Einschätzung. Ich könnte mir vorstellen, dass Williams eins der Teams sein wird, die relativ schnell auf das 2026er Auto gehen und vielleicht die Entwicklung gar nicht so vorantreiben, weil es eben diese Riesenchance ist, wieder vorne mitzufahren für sie. Ich glaube, dass Carlos Sainz da wirklich hilfreich ist, weil er so ein Auto eben auch ja, ein Stück weit da positionieren kann, wo es vielleicht noch nicht ganz hingehört. Das traue ich ihm definitiv zu. Von daher Riesenrespekt auch an seine Leistung bisher. Ja, er steht dann auch sogar am Tag 2 dann auch mit der Bestzeit da. Kevin hat das ja gerade gesagt und auch geschrieben. Da muss man natürlich vorsichtig mit sein. Ich glaube aber, dass Carlos Sainz uns da die ein oder andere positive Überraschung auch dieses Jahr bringen wird. Da bin ich eigentlich von überzeugt sogar.
Was glaubst du, Kevin, wo muss sich Alex Albon im Vergleich zu Carlos Sainz verbessern? So grundsätzlich auch von dem, was du aus den Daten im letzten Jahr und sowas mitgenommen hast und aus den Eindrücken, die du ja eh auch, weil du ja jedes Formel-1-Rennen beobachtest, sammeln konntest.
Also wenn man sich jetzt mal die Testfahrten anschaut, Carlos Sainz hat die beste Zeit des kompletten Tests gefahren, 1,29,3, Albon einen Tag später am Freitag 1,29,6, also 0,3 war Albon da langsamer, was wir in den Daten sehen können. Die Strecke war am Freitag schlechter, teilweise auch deutlich schlechter als am Donnerstag, was einfach daran lag, die Temperaturen waren höher, auch der Wind war stärker. Bei den Qualifying-Simulationen kann man ungefähr von 0,4 sprechen. Also wenn man das mal wegrechnet, dann war Albon eigentlich 0,1 schneller als Carlos Sainz. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der realistische Abstand, den wir über die kompletten Testfahrten gesehen haben, dass Albon noch einen Tick schneller war. Was man letztes Jahr gesehen hat schon im Duell mit Franco Colapinto, im Qualifying, also ich gucke mir gerade die Daten vom letzten Jahr an, war Colapinto 0,1 langsamer als Albon, in Sachen Rennpace sogar 0,02 schneller. Also ich glaube, die Rennpace könnte wirklich das Problem werden für Albon. Er gilt eigentlich als ganz guter Qualifier und während Carlos Sainz ja eigentlich auch eher mehr als guter Fahrer im Rennen gilt, der ja auch die Reifen sehr gut managt und vielleicht seine Stärken nicht so sehr im Qualifying hat. Also ich glaube, in Sachen Rennpace könnte es für Albon eng werden dieses Jahr, wenn sich Sainz noch verbessert. Er hat auch selbst gesagt, also Carlos Sainz, dass er noch weit weg davon ist, bei 100% zu sein. Deswegen glaube ich, war es für ihn persönlich schon in Sachen Pace im Vergleich zu seinem Teamkollegen ein sehr guter Einstand bei Williams.
Wenn man das jetzt so sieht, ne, also dass sie sich ja sehr auf diese Qualifying-Pace konzentriert haben, Kevin, kann es sein, dass die ihr Heil vielleicht sogar bei den Stadtkursen suchen werden? Also jetzt möglichst versuchen, auch gerade zu Beginn der Saison, wenn wir sowas haben wie Australien ja jetzt direkt, Miami, Monaco, dass man da was finden will, dass man sich natürlich da sehr, sehr weit vorne qualifizieren kann, weil grundsätzlich das Überholen ja ein bisschen schwieriger ist und man so auch ganz, ganz wichtige Punkte sammeln kann im Vergleich zur Konkurrenz im Mittelfeld. Also dass halt Williams vielleicht auf den althergebrachten Strecken, auch auf der Rennpace gesehen, vielleicht ein bisschen ins Hintertreffen gerät. Aber da wir ja auch einen wirklich bunt durchmischten Kalender haben mit sehr vielen Stadtkursen, stadtähnlichen Kursen, Kanada ja später auch noch zum Beispiel, Singapur, dass man da dann für die super Ergebnisse sorgen könnte?
Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, die haben einfach ihr eigenes Programm durchgezogen. Warum sie sich jetzt mehr auf Qualifying Pace fokussiert haben, Ob jetzt daran lag, weiß ich nicht. Also wenn wir jetzt an Melbourne denken, das erste Rennen, ja, das Überholen dort ist verdammt schwierig, trotz vier DRS-Zonen, die wir da mittlerweile haben. Also das ist schon besser, du stehst weiter vorne in der Startabstellung.
Warum nicht einfach alles DRS in Australien? Ja, einfach mal die komplette Strecke aufmachen, DRS.
Ja, ich finde vier DRS-Zonen schon zu viel, oder allgemein DRS. Aber
vollkommen Banane, wirklich. Also wirklich.
Ja, DRS-Effekt in Australien dadurch auch der höchste der Saison, also 4/10 bringt das dort pro Runde und trotzdem kann keiner überholen. Also ja. Das sagt auch so ein bisschen alles.
Scheuert.
Ja, also die Stärken des Williams der letzten Jahre waren ja schon eher so die Strecken mit lang geraden und langsamen Kurven. Also Monza, Baku, Kanada eigentlich auch. Gut, Kanada letztes Jahr lief natürlich ganz schlecht, da sind ja beide ausgefallen, glaube ich. Oh. Also da wird schon interessant sein, wie sich der Williams dieses Jahr in schnelleren Kurven entwickelt hat, weil das so ein bisschen die Schwachstelle war. Und der Williams war eigentlich auch immer sehr windanfällig. Da hat Alexander Albon, glaube ich, auch schon am Test gesagt, dass das sich deutlich besser angefühlt hat jetzt mit dem neuen Williams schon. Obwohl man auch sagen muss, der Wind, hatte ich, glaube ich, am Anfang der Sendung auch schon gesagt, im Vergleich zu den normalen Bahrain-Grand Prix war deutlich geringer als ja in den Vorjahren eben. Und deswegen konnte man da auch noch nicht so richtig viel rauslesen. Trotzdem glaube ich, die ersten Signale sind positiv bei Williams.
Alpine, Dennis, da kriegst du jetzt die erste Frage gestellt, bevor wir da datenseitig drauf gucken. Du hast es schon angesprochen, designtechnisch ist noch ein bisschen schwarz dazugekommen. Ich hoffe tatsächlich, dass das nur noch nicht lackierte Teile sind oder noch nicht folierte Teile waren. Diese Lufteinlassschlitze oder Auslassschlitze vielmehr an der Motorabdeckung, an den Seiten. Weil grundsätzlich, muss ich wirklich sagen, hat er mir auf der Strecke schon sehr gut gefallen, der Alpine. Dieses Metallic Blaue, gerade als dann die Sonne untergegangen ist, das hat schon giftig angeschoben. Ja, die Frage ist ja, wie giftig schiebt das Ding leistungstechnisch an? Und auch dieses Teamduell zwischen Pierre Gasly und Jack Doohan, zumindest für die ersten paar Rennen, je nachdem, wie lange Jack Doohan darf, ist dahingehend ja auch interessant, dass Jack Doohan in der Bringschuld ist. Es gab diesen Drive to Survive Trailer, denn am kommenden Freitag ist es ja soweit, die 7. Staffel von Drive to Survive kommt bei Netflix raus und es gab eine Szene in diesem Trailer mit dem Don, Flavio Briatore und Jack Doohan, ja eigentlich ja sein, er ist ja sein Manager, ja, also man sagt es nicht so öffentlich, aber er ist es eigentlich. Und er sagte Jack Doohan so, ja, ich kontrolliere dich jeden Millimeter. Ja, Jack Doohan guckte wie so ein, ja, weiß ich auch nicht, so ein Hund, der gerade gemaßregelt wurde, weil er einen Keks aus der Dose geklaut hat. Also, es fällt mir schwer, Hoffnung zu haben, dass Jack Doohan die ganze Saison machen wird. Hast du, als du die Testfahrten geguckt hast, irgendwie was gemerkt im Vergleich der beiden, wer sich ein bisschen leichter getan hat mit dem Auto und wer ein bisschen zu kämpfen hatte?
Ja, es war leider Jack Doohan, der in meinem Empfinden nach auffällig oft auch so korrigiert hat, am Lenkrad immer ein bisschen nervöser wirkte. Und auch, ja, Kevin hat es ja auch in seinem Artikel sehr gut beschrieben, dem glaube ich, und langsam muss ich auch als Jack Doohan-Fan mir das eingestehen, dem glaube ich wirklich sehr, sehr viel zu Pierre Gasly fehlen wird. Also ich würde es mir wirklich wünschen, weil ich ihn sehr gern habe, aber bis jetzt, wenn ich jetzt Abu Dhabi 24 nehme und jetzt auch die Testfahrten, da ist diese Bringschuld, die er hat, irgendwie noch nicht gegeben. Und ja, dieser Trailer-Ausschnitt, der hat ja schon so ein bisschen auch einen Eindruck vermittelt, wie Flavio Briatore ja intern sich da aufstellt und wie er sich verhält. Und ich glaube, dass das Schwert da relativ schnell fallen wird. Und es war nicht wirklich viel Hoffnung dabei. Erstmal generell das Team. Ich fand es wirklich sehr positive Testfahrten. Alleine, wenn man sieht, dass sie wirklich auch viele Runden zusammengekriegt haben. Das war in den letzten Jahren auch nicht immer so. Alpine war ja auch regelmäßig immer von Problemen behaftet oder mit Problemen behaftet, hat wenig Runden geschafft und war oft auch relativ weit hinten im Klassement. Von daher, das ist erstmal wirklich positiv zu sehen. Ich glaube, dass man da eine gesunde Basis hat. Pierre Gasly hat ja auch gesagt, dass man auch bei Alpine natürlich sehr stark auf 2026 schielt. Er selber hat ja sogar gesagt, er würde sich wünschen, wenn man 2025 ein Stück weit aufgibt, um für 26 wirklich gut gerüstet zu sein. Was ich auch interessant fand, dass er gesagt hat, man hat die Updates, die man dieses Jahr machen will, eigentlich quasi schon geplant. Fand ich sehr spannend, dass man sich da wahrscheinlich schon so sicher ist, was man noch machen möchte und da so einen Plan hat. Und das scheint auch wieder so ein Briatore-Ding zu sein. Also ich glaube, da ist jetzt wirklich Zug im Team. Vielleicht war das auch wirklich nötig, weil das wirkte ja doch in den letzten Jahren dann besonders immer wirklich sehr chaotisch. Es wirkt wieder wesentlich strukturierter. Und ich finde einfach das Positivste, was man sehen kann, man hat nicht viel gelesen, man hat nicht viel gehört. Und das ist für ein Team wie Alpine immer gut, wenn es nicht viele negative Schlagzeilen gibt. Ja, dieses Fahrerding wird, glaube ich, uns am Anfang der Saison noch begleiten. Und ich denke, dass da relativ schnell Franco Colapinto dann seinen Drive kriegt und Jack Doohan da wirklich Probleme kriegen wird. Also, ich habe jetzt nichts bei den ganzen Testfahrten gesehen, was mich irgendwie positiv stimmt, ehrlicherweise.
Kevin, du hast Alpine als Best of the Rest in der Hackordnung, 2 Zehntel sogar vor Williams, wohingegen dahinter ja die Abstände so meistens 1 Zehntel waren oder bei Aston Martin und Haas sogar auf gleichem Niveau. Ist das Pierre Gasly zuzuschreiben dann?
Ja, definitiv. Also Williams, sage ich schon, bei Alpine ist halt auch wieder das Problem, ähnlich wie auch bei Racing Bulls und bei Sauber. Die Rennsimulation hat halt der Rookie gefahren. Das heißt, wir wissen nicht, was der erfahrenere und wahrscheinlich aktuell auch schnellere Fahrer mit dem Auto geleistet hätte. So, Jack Doohan war in seiner Rennsimulation 1 Sekunde langsamer als die Spitze. Also da wäre eigentlich eher in dem Niveau oder in dem Bereich von Esteban Ocon im Haas oder vielleicht auch so Aston Martin, wo wir sie da eingeordnet haben. Ich hatte aber gerade auch schon gesprochen, die Qualifying-Läufe mit der Streckenentwicklung, Sainz gegen Albon, das gleiche können wir auch machen mit Gasly gegen Doohan, denn Doohan ist seine Bestzeit auch am zweiten Testtag gefahren, wie Carlos Sainz und Gasly eben einen Tag später. Ja, Gasly war 3 Zehntel schneller bei eigentlich einer Strecke, die 4 Zehntel langsamer war als vorher. Jetzt wissen wir natürlich nicht, waren sie wirklich auf dem gleichen Programm unterwegs bei ihren Qualifying-Läufen. Wenn man es annimmt, dann fällt der Vorsprung von Gasly relativ groß aus mit 7 Zehnteln. Also ich finde, Alpine kann man in einer relativ großen Spanne im Feld einordnen, weil wir eben nicht genau sagen können, was Pierre Gasly mit dem Auto anstellt. Man könnte sogar fast drauf kommen, dass Gasly richtig bei den Top-Teams dabei ist, wenn wir diese 7 Zehntel von der Rennpace von Jack Doohan abziehen. Ob sich das Ganze aber so übertragen lässt, da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen vorsichtig. Trotzdem würde ich denken, Gasly sieht sehr gut aus im Alpinen. Doohan wahrscheinlich eher im hinteren Teil des Mittelfeldes. Ich muss auch sagen, ich habe ja auch die Daten nach Abu Dhabi letztes Jahr analysiert. Ich war schwer enttäuscht von der Pace von Jack Doohan, weil der hat da unfassbar viele Testkilometer auf der Strecke schon gehabt in Abu Dhabi und er kannte das Team ja eigentlich auch. Er ist ja schon ewig als ja, Reservefahrer mit drin. Also ist jetzt nicht so, dass das komplettes Neuland für ihn war. Er kannte ja eigentlich auch die ganzen Prozesse und auch da war seine Rennpace 7 Zehntel langsamer als Gasly, was ich schon schwach fand, wenn man bedenkt, wie nah zum Beispiel ein Bearman bei seinem Debüt im Haas an Hülkenberg dran war oder auch Colapinto, ich glaube, da waren es 2 Zehntel auf Albon in Monza bei seinem Debüt. Und mich persönlich hätte es auch nicht überrascht und eigentlich habe ich schon erwartet, dass er schon vor der Saison rausfliegt. Wahrscheinlich denkt man sich, er ist Australier, das erste Rennen nehmen wir vielleicht noch so ein bisschen mit, aber ich glaube da auch, ähnlich wie Dennis das schon gesagt hat, also ich glaube wirklich, die Europasaison wird er nicht mehr erleben, Jack Doohan.
Aber wisst ihr, Entschuldigung, dass ich reingrätsche, aber wisst ihr, was das Positive ist? Ich brauche mir dieses Jahr in Australien keine Sorgen machen, dass die beiden miteinander kollidieren.
Gut, so kann man es natürlich sehen, Dennis.
Außer vielleicht beim Überrunden, aber nein, so weit will ich jetzt nicht gehen.
Oh Mann, der arme Jack, der arme Jack.
Jack, I love you. If you hear this, I love you.
Kevin, bevor wir in die letzte kurze Pause gehen und dann zu den Top-Teams kommen, habe ich eine Frage für dich. Und zwar aus unserer Facebook-Gruppe. Der Lukas möchte wissen: Kannst du aus den Daten den Performance-Unterschied der verschiedenen Reifentypen bestimmen? Es war ja C1 bis C6 da. Welcher Reifen war am schnellsten? Bei welchem Reifen kann man sich wenig Hoffnung machen? Konntest du da irgendwas rauslesen?
Also bei den Qualifying-Läufen schwierig. Weil ich da ehrlich gesagt auch gar nicht so drauf geachtet habe, weil wie gesagt, die Rennsimulationen besser vergleichbar sind. Ich glaube auch den C5 und C6 hat gar keiner gefahren, obwohl den, glaube ich, Ferrari auch mit dabei hatte. Was die Rennsimulation angeht, da muss ich ehrlich gesagt mal kurz meine Tabelle aufmachen, um das zu finden. Da war es am zweiten Testtag, wo wir die Rennsimulation hatten, gab es da größere Unterschiede, weil die Temperaturen halt zu kalt waren. Das hat dafür gesorgt, dass der C1-Reifen sehr schlecht war, weil man ihn einfach nicht auf Temperatur bekommen hat. Ich gucke mir das gerade mal an. Also am Donnerstag in den Rennsimulationen war der C1 1 Sekunde langsamer als der C3. Und der C2 war ungefähr 3 Zehntel langsamer als der C3-Reifen. Also man konnte schon sehen, Ja, der C3-Reifen hatte auch den höchsten Verschleiß der Reifen. Trotzdem über einen Stint hinweg war es trotzdem der schnellste Reifen. Am dritten Testtag sah es etwas besser aus für den C1-Reifen in den Rennsimulationen, was wieder daran lag, ja, höhere Temperaturen. Man hat ihn da leichter ins Fenster bekommen. Das sehe ich hier in den Daten, waren alle Reifen eigentlich sogar fast auf einem Niveau, weil eben die Temperaturen höher waren und der Reifenverschleiß am C3 da deutlich ausgeprägter war. Also das vielleicht so ein bisschen, was die Longruns angeht, Qualifying-Simulation. Wie gesagt, habe ich auch gar nicht so richtig drauf geachtet. Man kann aber schon sagen, zwischen C1 und ich sag mal C4 wurde, glaube ich, gefahren in den Läufen. Also 1,5 bis 2 Sekunden kann man da schon davon ausgehen.
Ich habe das nicht ganz verstanden, dass die Teams wirklich alle Reifen dabei hatten, aber gar nicht alle benutzt haben. Also ja, auch wenn der
Ja, ich glaube,
C5.
viele Teams haben sich ein bisschen geirrt, weil in den letzten Jahren war es so, in Bahrain, der C2-Reifen waren verdammt schlechte Reifen. Also wenn man sich mal anschaut, die Siegerstrategien waren es eigentlich immer einmal C1 und zweimal C3. Den C2 hat man komplett weggelassen. Das hat dafür gesorgt, dass, glaube ich, auch Ferrari relativ wenig C2-Reifen bestellt hat. Das Problem ist, oder die Sache ist, Pirelli hat den C2-Reifen für dieses Jahr verändert und ihn mehr Richtung C3 gebracht. Und man konnte das schon sehen, dass der C2 deutlich besser war als im letzten Jahr. Und ich glaube, dass sich da ein paar Teams so ein bisschen verspekuliert haben und noch nach den alten Daten gegangen sind, wo der C2 wirklich schlecht war und deswegen zu wenig davon bestellt haben und dafür ein paar zu viele C1 zum Beispiel.
Aber gut, dass Haas Intermediates bestellt hat. Ja, die haben alles richtig gemacht im Dezember. Die haben gewusst, dass es regnen wird. Zumindest so viel regnen wird, dass man mal mit den Intermediates auf die Strecke gehen kann. Da ist Esteban Ocon ja ein paar Starttests gemacht. Wir machen nochmal eine kurze Pause und dann kümmern wir uns um die Top 4. Und da bin ich sehr gespannt auf Kevins Einschätzung, wer als Favorit in die Formel 1-Saison 2025 geht. Bleibt also dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, begrüßen heute Kevin Herrmann und schauen auf die Daten der Formel 1 Testfahrten in Bahrain. Und auf Platz 4 bei den Top-Teams hat Kevin Ferrari gesetzt. Mit Lewis Hamilton und Charles Leclerc geht man in die Saison. Viele, viele, viele Ferrari-Fans haben große Erwartungen an diese Saison, wünschen sich diesen Titel, wünschen sich, dass entweder Leclerc oder Hamilton am Ende ganz oben stehen werden, Ferrari den Konstrukteurstitel holt. Und wenn man das jetzt nur datenseitig sieht, korreliert das nicht mit der Art und Weise, wie die Fahrer darüber gesprochen haben und wie das ganze Team auch wirkte. Denn auch wenn Kevin, du sie auf Platz 4 gesetzt hast, bei den Top-Teams, schien man bei Ferrari grundsätzlich gar nicht unzufrieden gewesen zu sein mit diesen Testfahrten. Täuscht das?
Also ich weiß jetzt nicht, was das Team nach dem Test genau gesagt hat. Ich könnte mir vorstellen, bei Ferrari hat man ja schon relativ viel verändert. Also ich habe ja von Formel 1 Technik eigentlich überhaupt keine Ahnung, aber das, was man so gehört hat, also gerade die Aufhängung Pushrod gegen jetzt Pullrod, die man hat, auch andere Aerodynamik-Sachen. Ich glaube, das Auto ist schon relativ anders im Vergleich zum Vorjahr, während, sagen wir mal, der McLaren, der Red Bull mehr eine Evolution sind aus dem letzten Jahr und die dann quasi eigentlich schon wissen, was sie eigentlich haben. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass Ferrari wirklich sehr viel probiert hat, rumgetestet hat und sich vielleicht auch das Setup-Fenster des Autos im Vergleich zum Vorjahr verschoben hat und man da einfach noch nicht die richtige Balance gefunden hat. Also es kann schon sein, das würde ich auch gar nicht ausschließen, dass das Auto ein extrem gutes Potenzial hat, man das aber bei diesen drei Testtagen jetzt noch nicht so wirklich finden konnte. Also ich würde Ferrari definitiv für die Saison noch nicht abschreiben. Trotzdem muss man sagen, die ja, Qualifying-Simulation, gut, da war Hamilton Zweiter, glaube ich, Leclerc Dritter, gut, aber auch mit Zeiten am zweiten Testtag unter besseren Bedingungen. Die Longruns und Rennsimulationen, die waren durch die Bank weg ziemlich schwach, muss ich sagen. Also da war man immer so 4 Zehntel hinter der Spitze. Am letzten Tag kam dann auch noch ein höherer Reifenverschleiß dazu, also höher als bei McLaren zum Beispiel, auch am Auto von Lewis Hamilton, auch schon der Vormittagssession bei Leclerc. Man hat so ein bisschen gesehen, dass der Topspeed in den Rennsimulationen nicht so wirklich da war. Da haben so 5 km/h gefehlt auf McLaren. Also da geht vielleicht auch noch mal was in den Qualifying-Läufen. Am Freitag war der Topspeed aber höher als bei McLaren und trotzdem war Piastri schneller. Also ich finde, wie man es dreht und wendet, irgendwie sind sie trotzdem diese 4 Zehntel weg von der Spitze. Es ist einfach die Grundpace, die so ein bisschen gefehlt hat. Ich glaube, sowohl in den Qualifying-Läufen als auch in den Longruns. Wenngleich auch, wie gesagt, das Potenzial des Autos vielleicht da sein könnte, man auch wahrscheinlich viel getestet hat mit zusätzlichen Sensoren und man da schon vielleicht einen größeren Sprung im Saisonverlauf erwarten könnte.
Denn es ist erfreulich zu sehen, glaube ich, aus Sicht von Lewis Hamilton, dass er sich sehr schnell an dieses Auto gewöhnt hat. Ne? Also am ersten Tag war mehr oder weniger so, ich sag mal, Funktionstests, um zu sehen, wie gut das für ihn geht, wie gut das für das Auto geht. Aber ich finde, am zweiten Tag zum Beispiel, da war Hamilton schon richtig gut bei der Musik, gerade bei diesen Qualifying-Runden, immer mal wieder eine Cooldown-Lap, mal wieder kurz rein und dann wieder eine schnelle Runde gefahren. Das, finde ich, hat sich schon, ja, ich glaube, weitestgehend richtig angefühlt zwischen den beiden Parteien. Also da auch gut zu sehen, dass Lewis Hamilton, der sich ja dann auch in den Pressekonferenzen sehr, ich will sagen, euphorisch geäußert hat, aber im Vergleich zu dem, was er bei Mercedes am Ende der Saison so alles gesagt hat, zumindest wieder unter den Lebenden zu sein scheint.
Es ist eine Riesenumstellung, das darf man nicht vergessen. Er hat es ja selber auch gesagt, alleine der Motor klingt anders, er verhält sich anders. Es ist komplettes Neuland. Man darf nicht vergessen, wie lange er eben bei Mercedes war, den Mercedes gefahren hat. Und dafür fand ich es auch durchweg positiv, wie schnell er da reinkam. Ich fand dann auch schön, dass er dann so ein paar Sachen auch mitgenommen hat, auch bei den Startversuchen, diese Lenkradhaltung, die ja bei ihm eine ganz besondere ist. Da hat man dann schon gesehen, er bringt auch einiges von sich natürlich mit. Ich bin sehr gespannt, welches Wort man bei Ferrari dann für Hammertime findet. Da ist man ja anscheinend noch am Suchen. Deswegen, also ich glaube, Lewis Hamilton hat wieder Lust, hat wieder Laune, wird uns, glaube ich, auch allen wieder zeigen, dass er eben ein Weltklasse-Fahrer ist. Die Frage ist halt, was wird der Ferrari bringen? Kevin hat gerade gesagt, ich kann mir auch vorstellen, dass Ferrari wirklich über die Saison hinweg wieder eine Entwicklung macht. Natürlich, der Druck bei Ferrari mit dieser Verpflichtung von Lewis Hamilton, mit diesen Tifosi, die seit Jahren auf den Titel warten, der ist natürlich enorm hoch und man kann sich dann eigentlich fast schon nicht erlauben, schwächer in die Saison zu starten, aber augenscheinlich zu dem, was die Daten dann von Kevin sagen und auch das, was man so ein bisschen gesehen hat, fehlt da halt noch so ein kleines Stück. Das ist natürlich sehr ernüchternd im ersten Moment, weil ich glaube, viele haben gehofft und erwartet, dass Ferrari bei den Tests ganz, ganz weit vorne ist. Das ist jetzt erstmal so nicht eingetreten. Jetzt haben wir aber natürlich auch einen Punkt, den ich dieses Jahr übrigens besonders spannend finde, dass wir halt jetzt aber zum Start der Saison wieder auf eine ganz andere Rennstrecke gehen, eine ganz andere Charakteristik und vielleicht dann auch schon im ersten Rennen ein ganz anderes Bild, als wir es bei den Testfahrten sehen werden oder gesehen haben. Und das finde ich sehr spannend und ich bin wirklich sehr, sehr positiv gestimmt eigentlich bei Ferrari. Das muss ich sagen. Aber wie gesagt, die Fallhöhe, ich habe es ja letzte Mal schon mal gesagt, die Fallhöhe bei Ferrari, die ist extrem hoch. Jetzt ist schon so ein Druck möchte ich nicht sagen, aber so ein kleines Rumoren eben, dass man nicht so weit vorne ist, wie vielleicht die meisten Fans es sich zumindest erhofft haben. Ich glaube, dass man das im Team wesentlich realistischer einschätzen kann. Aber nochmal, die Umstände sind dafür, Ferrari dieses Jahr zu einem ganz besonderen zu machen. Und ich bin wirklich sehr, sehr voller Vorfreude darauf, wie es dann in Melbourne aussieht. Und das ist natürlich eins der absolut spannendsten Themen. Wo wird Ferrari sein? Wie wird dieses Duell Hamilton-Leclerc ablaufen? Wie schnell ist Hamilton on fire? Viel Potenzial auf jeden Fall für schöne Geschichten.
Das gab eine Szene, die ein bisschen komisch aussah, Kevin, als Charles Leclerc mal eingangs einer schnellen Runde in der letzten Kurve sich einfach weggedreht hat und dann in die Box gegangen ist und ein bisschen frustriert aus dem Auto kam. Du hast ja schon gesagt, es musste ja auch ein bisschen was verändert werden. Das Cockpit ist ein bisschen weiter nach hinten verschoben worden, weil Lewis Hamilton das ungern hat, wenn das Cockpit weiter vorne ist. Das war ja bei Mercedes auch ein riesiges Problem. Wie schätzt du dieses Teamduell zwischen den beiden ein und die Frustrationstoleranz auch von dem Charles Leclerc, der jetzt all die letzten Jahre das ganze Team mit aufgebaut hat und ja im Grunde selber ja die großen Früchte ernten wollte, wenn es mal soweit sein könnte, dass er Weltmeister werden kann und jetzt hat er da Lewis Hamilton neben sich sitzen. Also glaubst du, das könnte noch mehr Frust bei Charles Leclerc über die Saison verteilt geben?
Ja, also ich persönlich finde schon so, auch wenn man die Daten schaut, die beiden waren eigentlich relativ auf Augenhöhe. Vielleicht Hamilton mit ein paar Abstrichen in Sachen Rennpace, wie ich finde, weil er den Reifenverschleiß nicht so gut im Griff hatte wie Leclerc. Aber die waren trotzdem relativ nah. Also ich würde mich da jetzt nicht festlegen, dass da jetzt der eine groß schneller war als der andere. Bei Leclerc persönlich fand ich, es war nicht sein bester Test, den er gefahren hat. Ist schwer zu sagen, weil ich meine, er hat diese Rennsimulation gefahren am Donnerstag, die war jetzt wirklich nicht berauschend, die war eine halbe Sekunde langsamer als McLaren, aber auch so die schnellen Rundenzeiten, die er gefahren hat, das wirkt jetzt nicht wahnsinnig überzeugend. Ich meine, er hat die Bestzeit, glaube ich, des Freitagvormittags gefahren, Testtag 3, Da muss man aber dazu sagen, da hatte Antonelli im Mercedes seine besten Sektorenzeiten überhaupt nicht zusammenbekommen. Der wäre eigentlich 4 Zehntel schneller gewesen. Also ist so ein bisschen schmeichelhaft gewesen, diese Bestzeit da. Also ich finde persönlich auch so, es war nicht der rundeste Test von Charles Leclerc, aber wir müssen da wirklich jetzt mal abwarten, wie sich es in den ersten Rennen verhält. Und wie es ja auch schon gesagt wurde, in Australien kann es ganz anders aussehen, was man in den Daten sehen kann, wenn man Bahrain und Australien miteinander vergleicht und sich die letzten 3 Jahre anschaut, seit Beginn eben der Ground-Effekt-Regeln. Dann war Ferrari in Australien im Vergleich zu Bahrain 3 Zehntel schneller. Und ja, wenn man das von der hochgerechneten Pace abzieht, die ich aufgestellt habe, diese ja, 0,45 Sekunden Rückstand, dann wäre man ja eigentlich fast schon dran an der Spitze. Und dann kommt dann vielleicht wieder die Faktoren dazu. Setup-Fenster vielleicht noch nicht richtig getroffen. Top-Speed war langsam in den Rennsimulationen. Vielleicht auch mehr Sensoren. Also ich würde sogar nicht mal ausschließen, dass Ferrari vielleicht sogar richtig gut dabei ist in Melbourne. Trotzdem konnten wir jetzt sehen, im Test in Bahrain, dass es irgendwie insgesamt nicht so ganz rund lief.
Ich glaube ja, das war ein großer Bluff, den Ferrari da gemacht hat. Also ich hoffe und glaube, dass man sehr viele Korrelationstests gemacht hat, um das mit der Vorderradaufhängung, die sich ja verändert hat in diesem Jahr, zu verstehen und einschätzen zu können, grundsätzliches Daten sammeln und man da bei weitem noch nicht irgendwas gezeigt hat, was wirklich in dem Auto steckt. Und ich glaube, viele Ferrari-Fans da draußen, die schon sehr panisch geworden sind, ich glaube, das wird trotzdem eine sehr, sehr gute Saison für Ferrari und für Leclerc und Hamilton. Bei den Testfahrten überraschend vor Ferrari Mercedes. Auch da haben wir einen Rookie im Auto, Kimi Antonelli gegen George Russell. Und Kevin, ich muss sagen, Kimi Antonelli hat mich bei den Testfahrten echt überzeugt.
Absolut, also da war nicht viel zwischen den beiden, auch in den Rennsimulationen nicht. Das war maximal eine Zehntel. Das war sehr, sehr gut von Antonelli, war ich auch sehr positiv überrascht. Reifenverschleiß, Management bei Russell wahrscheinlich noch mit Vorteilen, aber das sehen wir immer wieder bei Rookies, dass die erst ein bisschen brauchen, wirklich die Reifen zu verstehen. Das ist ja auch das große Problem von Oscar Piastri gewesen in seiner Rookie-Saison gegen Norris und eigentlich immer noch so ein bisschen, das trägt er ja immer so ein bisschen noch mit. Aber ansonsten, was die reine Pace angeht, Antonelli war ich auch sehr, sehr positiv überrascht. Also das ist nicht viel, was da zwischen den beiden liegt.
Ja, der Mercedes wurde dann nochmal so ein bisschen geupdatet, Dennis. Und das ist natürlich dann schwierig für so einen Neuling da reinzukommen in ein Team, was jetzt auch so viele Jahre mit einem siebenfachen Weltmeister gearbeitet hat. Aber auch da merkt man so ein bisschen Aufbruchstimmung. Ja, insgesamt ein bisschen aufgefrischt das ganze Mercedes-Team jetzt durch den Abgang von Lewis Hamilton. Und Kimi Antonelli, der so von dem Gefühl her, was man dann auch bei Onboards gesehen hat, einfach super stabil unterwegs war mit dem Auto. Also ich glaube, da muss sich George Russell in diesem Jahr, ich will nicht sagen warm anziehen, aber ich glaube, der Abstand zwischen den beiden, wenn das jetzt ein Indikator dessen war, was Antonelli leisten kann, das muss ich natürlich erstmal bestätigen im Saisonverlauf, aber dann könnte das ein Teamduell sein, wo auch ein George Russell so ein bisschen gucken muss, dass er da nicht irgendwie was abgibt, was er nicht abgeben sollte.
Ja, Kimi Antonelli gilt ja als eins der heißesten Eisen der Formel 1 und auch mein Eindruck war, dass er da wirklich schon, man darf ja nicht vergessen, dass er jetzt komplett neu in dieses Team kommt, in ein Team, was jahrelang eben ja unter der Feder eines Mannes stand, fahrerseitig, nämlich Lewis Hamilton. Und das ist eine Riesenaufgabe und bei den Testfahrten hat er sich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut gezeigt, auch zu Teilen fand ich unbeeindruckt eben von diesen großen Fußstapfen. Mercedes tut es vielleicht sogar auch ein Stück weit gut, glaube ich, dass sie jetzt Lewis Hamilton abgeben mussten. Jetzt nicht mal, weil ich jetzt irgendwie damit Lewis Hamilton kritisieren will, sondern weil es einfach Zeit war, was Neues zu machen. Dieses Team ist ja, ja mit eins der konstantesten immer gewesen, was Personal anging. Dann musste man sehr viele Veränderungen plötzlich hinnehmen. Es sind viele Leute aus dem technischen Bereich, aus dem Hintergrund eben gewechselt. Man hat einiges an Personal verloren. Dann jetzt Lewis Hamilton. Und ich glaube, dass man diese Chance, sich jetzt neu aufzustellen, auch nach Jahren der Erfolglosigkeit zu teilen, auch wenn man natürlich immer wieder Rennsiege hat, aber das ist nicht der Anspruch, den Mercedes an sich, glaube ich, hat, sich da komplett neu zu fokussieren. Auch da, man hat natürlich bei Mercedes noch im Hintergrund auch diese Motorenentwicklung für 2026. Da kann man, wenn die Ergebnisse positiv verlaufen, dann weiß man das ja bei Mercedes als erstes. Und ich glaube, wenn das dann auch so sein wird, was man ja so im Hintergrund hört, wenn es wirklich der beste Motor ist und oder auf jeden Fall ein sehr guter Motor und man das weiß, ich glaube, das bringt dann auch noch mal Schwung in die ganze Geschichte und dann wird man sich auch noch mal mehr reinhauen. Im 2025 wird ein brutales Übergangsjahr, ganz klar. Man hat jetzt einen Rookie in einem der besten Sitze der Formel 1. Man hat eben ein Auto, ja, dessen Basis und dessen Vorgänger eben ja sehr anfällig auch für Witterungsbedingungen und äußere Einflüsse war, was ja in jedem Rennen teilweise ganz anders performt hat, von wirklich nicht einzuholen bis lahme Ente war ja alles dabei im letzten Jahr. Und ich denke, das ist das, worauf Mercedes erstmal gehen sollte, das Auto eben wirklich so hinzukriegen, dass man auf allen Strecken konkurrenzfähig ist und dann eben schauen. Kimi Antonelli hat ein Riesentalent, bringt ein Riesentalent mit, könnte auf jeden Fall eine sehr heiße Nummer werden. Und George Russell muss jetzt natürlich auch diese Position, die er für sich ja auch einnimmt jetzt als Teamleader, die muss er ja auch jetzt erstmal leben. Ich glaube, er hat das schon sehr, sehr gut gemacht, auch als Lewis Hamilton noch da war, hat sich schnell von ihm emanzipiert, schnell auch so ein bisschen sein eigenes Bild im Team geschaffen. Und jetzt ist die Aufgabe aber nochmal eine andere. Und das wird sehr spannend zu beobachten. Ich glaube, da liegt viel Chance und viel Potenzial für Mercedes in den kommenden Jahren auf jeden Fall.
Kevin, wie viel Potenzial ist da deiner Meinung nach in dem Auto drin? Also wenn du auch die Zeiten von Antonelli und Russell so ein bisschen nebeneinander legst. Du hast gerade bei Ferrari gesagt, der Effekt nach Australien könnte 0,3 sein. Jetzt ist Mercedes auf Rang 3 bei den Testfahrten in deiner Hackordnung. Sind so ein bisschen auch die Unbekannte für mich bei den Top-Teams. Ich traue denen schon zu, an manchen Rennwochenenden richtig gute Ergebnisse einzufahren. Persönlich hätte ich jetzt gedacht, okay, Lawson wird man im Red Bull, denke ich, schlagen können insgesamt. Gegen Verstappen wird es wahrscheinlich schon wieder ein bisschen schwer. Wir kommen da gleich noch drauf, wenn wir über Red Bull sprechen. Wo steht Mercedes wirklich? Wissen die das? Und kannst du schon anhand der Daten sagen, ja, jetzt dieser dritte Platz bei den Testfahrten vielleicht nicht zu sehr überbewerten?
Also ich habe sie in der Hackordnung eben auf Rang 3 gesetzt mit 0,4 Rückstand auf die Spitze, damit marginal vor Ferrari. Ich finde, was aufgefallen ist, durch die Bank weg war ein hoher Reifenverschleiß, vor allem auf dem weichen C3-Reifen, deutlich mehr als bei Red Bull und bei McLaren. Und das hat eben dazu geführt, dass die Rennsimulation bei Russell waren es 3,5 langsamer als McLaren, bei Antonelli 4,5. Das hat die Pace schon sehr beeinträchtigt. Also ich glaube sehr, dass die Pace des Autos an sich extrem gut ist. In einer schnellen Runde auf einer Qualifying-Simulation konnte man so ein bisschen sehen bei Russell am letzten Testtag, da hat er ja die Bestzeit gefahren, auch wenn da Verstappen nicht seine besten Sektoren zusammenbekommen hat und er eigentlich ein bisschen schneller gewesen wäre. Ich glaube, die eigentliche Pace des Autos ist halt relativ gut, nur durch diesen Reifenverschleiß verliert man halt in Sachen Rennpace. Also ich hatte das am Artikel auch so ein bisschen geschrieben, ich könnte mir gut vorstellen, dass man Ferrari im Qualifying, also wenn jetzt ein Qualifying gewesen wäre in Bahrain, bei den Testfahrten hätte man Ferrari wahrscheinlich deutlich geschlagen. In Sachen Rennpace wäre man aber wahrscheinlich auf deren Niveau zurückgefallen, weil das Reifenmanagement eben so schlecht war. Das war aber eben vor allem auf diesen C3-Reifen, bei Russells Rennsimulation auf den härteren C2 und C1, war es dann sehr gut tatsächlich. Da war ja auch nur 0,1 langsamer als Piastri. Was wir aber auch nicht so richtig wissen, im Vorjahr war es ja so, Dennis hat es gerade schon gesagt, witterungsbedingt Mercedes vor allem bei kalten Temperaturen sehr stark gewesen, so wie wir sie eben jetzt auch in Bahrain hatten. Das könnte natürlich auch dazu führen, dass sie besser aussahen, als sie eigentlich sind. Wir wissen aber natürlich nicht, ob sich das auch in dieses Jahr übertragen lässt. Und wenn wir auch über Australien sprechen, für Mercedes ist das in den letzten Jahren nicht die beste Strecke gewesen. Die waren da ja ungefähr so weit weg wie in Bahrain. Also die werden da eher nichts auf die Spitze aufholen, rein von der Strecke her, sondern eigentlich eher im Gegenteil. Also ich bin da wirklich mal sehr gespannt für Australien. Ich glaube, die Qualifying-Pace sieht an sich sehr gut aus. Bei der Rennpace mache ich noch ein paar Fragezeichen dahinter. Obwohl in Australien ist der Asphalt auch glatter. Das heißt, eigentlich ist der Verschleiß da geringer. Also ich finde, wir müssen da noch ein bisschen abwarten.
Dann kommen wir zu Red Bull. Die hast du mit etwas mehr als 0,1 Abstand auf Platz 2 gesetzt in der Hackordnung, aber schon mit ordentlichem Abstand auch zu Mercedes und Ferrari. Wie viel ist da Red Bull und wie viel ist da Max Verstappen?
Ich glaube persönlich, da ist eine ganze Menge Max Verstappen. Das einzige Repräsentative so richtig, was wir haben, ist eine Rennsimulation von Liam Lawson am zweiten Tag. Da war er 0,75 langsamer als McLaren an der Spitze. Man konnte in den letzten Jahren sehen, gegen Perez, gegen Albon, gegen Gasly, Verstappen war immer 6 Zehntel schneller. Ob das auch mit Liam Lawson der Fall sein wird, das müssen wir natürlich noch abwarten. Aber wenn man das so abzieht, kann man schon sagen, dass Verstappen zumindest in Sachen Rennpace vor Mercedes und Ferrari liegen dürfte, weil vor allem eben auch im Gegensatz zu Mercedes der Reifenverschleiß sehr gut aussah am Red Bull, sowohl bei Lawson als auch bei Verstappen. Was wir tatsächlich auch noch haben, ist ein Long Run vom ersten Tag am Mittwoch. Da waren alle Top-Teams mit wahrscheinlich relativ ähnlicher Spritmenge unterwegs, aber Verstappen tatsächlich sogar leicht schneller als Lando Norris. Aber ansonsten muss man schon sagen, die Pace von Verstappen schwer zu bewerten. Da haben wir eigentlich dann auch nur die Qualifying-Simulation so ein bisschen am letzten Testtag gerade schon so ein bisschen erwähnt. Da wäre er eigentlich marginal schneller als Russell gewesen, wenn er seine besten Sektoren zusammenbekommen hätte. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, Qualifying-technisch ist man auf Niveau mit Mercedes bei der Rennpace, aber deutlich besser, weil das Reifenmanagement sehr gut aussieht.
Ja, im RB21, Dennis, wurde ja auch noch einiges verändert. Wir haben jetzt die Seitenkastenlufteinlässe, haben jetzt so eine leichte P-Form bekommen. Also alles noch ein bisschen enger zusammengeführt, hinten raus noch ein bisschen schmaler, das ganze Paket gemacht von Pierre Vacher. Trotzdem hat Pierre Vacher selber gesagt, dass es noch offene Fragen gibt, dass es noch Sachen gibt, die ihm Sorgen machen, wo man sich noch verbessern muss. Ist natürlich jetzt für ihn auch eine sehr spannende Situation. Es ist das erste Mal, glaube ich, wirklich allein verantwortlich auch für ein Formel-1-Auto von Red Bull. Der weiß natürlich, dass der Druck insbesondere vom Verstappen-Lager hoch ist, dem Auto hinzustellen, damit das auch funktioniert. Ja, die Frage ist bei Red Bull halt immer, wie viel leistet Verstappen, wie viel leistet der Teamkollege? Für den maximalen Teamerfolg brauchst du ja beide. Nun war der Abstand von Lawson zu Verstappen, Kevin hat es gerade schon gesagt, 7 Zehntel ist vielleicht ein bisschen viel, ne? Also da muss sich Lawson natürlich strecken, dass das besser wird über den Saisonverlauf. Traust du ihm das zu, da näher ranzukommen an Max Verstappen, als es zum Beispiel auch ein Sergio Perez zuletzt gemacht hat, nach dem, was du gesehen hast bei den Testfahrten?
Also ich traue es ihm definitiv zu. Für mich war ja schon im letzten Jahr eigentlich klar, dass er meiner Meinung nach der Fahrer sein muss, der eben neben Max Verstappen sitzt. Es ist aber eben so, mit Max Verstappen hat er eben den größten und schnellsten Fahrer, den wir aktuell haben mit dem ganzen Paket und so, neben sich. Das ist natürlich sehr schwer und da kann man eigentlich auch nur schlecht aussehen. Ich glaube, es wird ein sehr, sehr wichtiges Jahr für Red Bull. Du hast es gerade gesagt, es ist das erste komplett alleine designte Auto von Vacher. Man fährt auch ein Stück weit um Max Verstappen, denn ich glaube nicht, dass, wenn sich das dieses Jahr weiterhin so einstellt, dass Red Bull eben hinter anderen Teams logiert, dass Max Verstappen dann diese Treue noch weiterhalten wird. Denn wir haben ja schon gehört, auch wenn es immer noch diese Für und Wider für diese Geschichte gibt, dieses unmoralische Angebot steht im Raum. Und ich glaube, auch Toto Wolff wäre nicht abgeneigt, ihn noch irgendwie ins Cockpit zu bekommen für Mercedes. Und das wird ein ganz, ganz entscheidendes und wichtiges Jahr für Red Bull. Und auch natürlich mit Blick auf 2026. Man muss noch einen eigenen Motor entwickeln. Das ist auch noch mal wirklich ein ganz, ganz großer Stein, den man da rollen muss. Und ja, deswegen bei Red Bull, glaube ich, ein Umbruchjahr und ein sehr, sehr entscheidendes Jahr für die nächsten Jahre. Liam Lawson ist, da bin ich von überzeugt, der beste Kandidat, den man erstmal so hatte. Carlos Sainz wäre vielleicht noch eine Option gewesen, aber ich glaube, wenn man eben auch diesen Blick auf diese Junior-Akademie, die ja sehr groß und auch sehr erfolgreich war in den letzten Jahren, nimmt, dann musste es Liam Lawson sein. 7 Zehntel hört sich jetzt natürlich erstmal sehr hart an, da wird er auf jeden Fall arbeiten müssen, da wird er sich ranrobben müssen. Ich glaube aber schon, dass man bei Red Bull ja diesmal vielleicht auch ihm da ein bisschen mehr Zeit einräumt, ein bisschen langsamer die Sache angeht, weil eben auch 2026 vor der Tür steht und dafür will man gewappnet sein. Ich bin wirklich sehr gespannt. Also, was mich ein bisschen mit Fragezeichen zurückgelassen hat, ist natürlich, dass Red Bull die allerwenigsten Runden hat. Also, es waren ja 108, nee, 154 weniger als Mercedes, die ja die meisten gefahren haben. Das ist schon ein hartes Brett. Man hört auch durchaus, du hast gerade gesagt, Vacher sagte selber, es gibt noch einiges zu tun. Man hört auch positive Stimmen aus dem Lager. Das ist dann auch ein bisschen verwirrend für mich, weil ich glaube, Dr. Marco war es, der gesagt hat, es sieht so aus, als ob wir fast alle Probleme gelöst haben. Von daher Red Bull für mich ein großes Fragezeichen, was ich ehrlicherweise nach den Testfahrten auch nicht wirklich greifen kann.
Ist auf jeden Fall dahingehend spannend, weil wir ganz vorne McLaren haben, die Kevin frei nach dem Motto fahren, sie können sich nur selber schlagen dieses Jahr? Oder wie siehst du das nach den Testfahrten?
Naja, schon so ein bisschen. Also die Basis des Autos scheint wirklich sehr gut zu sein. Bei den Rennsimulationen hat man eigentlich alle zerstört, muss man wirklich sagen. Norris 4,5 Zehntel, dann Piastri einen Tag später 3,5 Zehntel. Das Reifenmanagement sieht gut aus. Die Pace, auch bei der Qualifying Pace, hatte ich vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Also Piastri, ich glaube, unter 310 im Topspeed bei seiner schnellsten Runde, die aber schneller war als die von Hamilton, unter gleichen Bedingungen. Also sehr wenig Topspeed. Man hat da, glaube ich, sehr viel Sandbagging betrieben, zumindest auf eine schnelle Runde. In der Rennsimulation konnte man es dann nicht mehr verbergen. Aber ja, und das Problem ist halt für die Konkurrenz wahrscheinlich. In den vergangenen Jahren war Bahrain ja die absolute Angststrecke für McLaren. Und wenn die da jetzt schon so schnell waren, dann weiß das ja eigentlich nichts Gutes, weil sie dann eigentlich eher schneller als langsamer werden im Saisonverlauf. Also ich bin aber mal sehr gespannt. Ich glaube nicht, dass der Effekt so groß sein wird wie in den Vorjahren. Ich glaube, der McLaren ist generell jetzt ein viel besseres Auto als ja, zum Beispiel 2023 oder auch selbst zu Saisonbeginn des letzten Jahres. Also Bahrain wird dann schon eine ordentliche Strecke sein für sie dieses Jahr. Trotzdem glaube ich fast, dass sie noch mehr Potenzial im Auto haben, eben auch wegen den Sandbagging-Faktoren.
Lando Norris wirkt unglaublich selbstbewusst. Der kam an die Strecke in den Medienrunden. Der ist so ruhig. Also man hat schon das Gefühl, das muss für dieses Jahr sitzen bei ihm. Also der hat viel gelernt im letzten Jahr, auch im Zweikampf mit Max Verstappen, auch in der Art und Weise, wie er das führen muss, auch medial, denke ich, ist dann nochmal einen Schritt gegangen. Traut sich ja jetzt auch offen zuzusagen, dass er Weltmeister werden will und werden kann. Das ändert sich ja jetzt auch bei ihm so ein bisschen in der Mentalität. Aber dann hast du Oscar Piastri daneben sitzen, ja, der natürlich zeigen muss, dass er nicht nur der Jean Alesi der Neuzeit ist, ja, das hochgelobte Talent, aber am Ende kann er es irgendwie nicht packen, sondern dass er auch in diesem teaminternen Zweikampf gegen Lando Norris bestehen kann. Letztes Jahr wurde er da auch ein bisschen zurückgepfiffen, ich denke, er hat es dann auch ein bisschen zurückgenommen. Wenn du jetzt die beiden von den Zeiten vergleichst, Kevin, kann Piastri deiner Meinung nach in diesem Jahr näher an Norris heranrücken? Wie weit sind die beiden voneinander weg?
Also das große Problem von Piastri im letzten Jahr waren die Strecken, die er nicht kannte aus der Formel 2 und aus anderen Junior-Serien, obwohl es seine zweite Saison war. Also man konnte das sehr gut sehen in der Europasaison, war er verdammt nah dran an Lando Norris und wahrscheinlich mental in einem besseren Platz und deswegen schien es für ihn irgendwie etwas leichter zu gehen, aber sobald es dann wieder auf die Überseerennen ging, mit Start in Singapur, glaube ich, und danach, da war Lando Norris eigentlich klar vorne und die große Frage wird sein, ob er das dieses Jahr schaffen kann, diese Strecken, die er eben noch nicht kannte aus der Formel 2, diese eben auch zu beherrschen, weil man hat zwar Lando Norris sehr viel kritisiert im letzten Jahr, ich war da auch ganz groß mit dabei, muss ich ganz ehrlich auch sagen, aber wenn man sich die Pace der beiden auch im Vorjahr anschaut, es war ja jetzt nie so, als ob Oscar oder als dass Oscar Piastri Lando Norris irgendwie zerstört hätte. Also der war bestenfalls auf Augenhöhe und hat es dann halt eben durch wahrscheinlich einer besseren mentalen Fähigkeit geschafft, Norris zu schlagen. Aber es war jetzt nie so, dass er eigentlich der schnellere Fahrer war. Wenn man jetzt sich die Testfahrten anschaut, dann hatte ich persönlich das Gefühl, dass es Norris etwas leichter gefallen ist, schnelle Runden zu produzieren, auch in der Rennsimulation. Auch wenn da der Vergleich sagt, ja, vielleicht ist es eine halbe Zehntel oder eine Zehntel, die Norris schneller war in seiner Rennsimulation, wenn man das mal um die Streckenbedingungen bereinigt, der beiden Tage. Also es ist schon relativ eng zwischen den beiden, aber auch hier, Bahrain ist eben die Strecke, die Piastri schon kannte. Und es wird wirklich sehr entscheidend sein, wie er auf den Strecken performt, ja, wo er sich in den letzten Jahren eben schwer getan hat.
Dennis, Abschlussfrage zu McLaren für dich. Du hast ja Lando Norris dann auch beobachtet in den Pressekonferenzen, auch in den Interviews so. Es ist ja durchaus, dass sich die Mentalität von ihm echt in so eine gewisse Schärfe verändert hat. Die Schärfe, dass er Formel-1-Weltmeister werden will. Traust du es ihm denn zu, das auch zu schaffen dieses Jahr? Eben dann diese kleineren Malheurs abzustellen und eben dann auch, falls Oscar Piastri näher ranrücken sollte und dieser Nachteil, den Kevin gerade angesprochen hat, sich vielleicht auch in Wohlgefallen auflöst, das dann bestehen zu können? Oder glaubst du, da haben dann Fahrer wie Verstappen, wie Hamilton, Leclerc, weiß ich jetzt noch nicht, ob ich den auch in diese Riege packen würde, aber was halt die ganz generelle Erfahrung im WM-Kampf angeht, einfach einen Vorteil gegenüber Norris?
Ich glaube, das Wichtigste für ihn wird sein, diesen augenscheinlichen Vorteil, den man jetzt hat, am Anfang in der Saison zu bestätigen. Wir hatten ja in den letzten Jahren das eigentlich immer so, dass McLaren denkbar schlecht eigentlich reingestartet ist, hinter den anderen Top-Teams, teilweise desaströs sogar ein paar Jahre vorher und sich dann immer im Entwicklungsrennen berappelt hat. Jetzt ist es ja so, Kevin hat es ja gesagt, die Daten geben es her, dass man höchstwahrscheinlich das beste Paket schon hat. Man ist ja aus dem letzten Jahr mit dem besten Paket rausgegangen, hat jetzt noch ein bisschen was dazu entwickelt. Und ich glaube, wenn er es schafft, das am Anfang schon auf die Strecke zu bringen und sich dieses Momentum zu sichern, die Punktevorsprung, er ist ja im letzten Jahr immer den Punkten von Max Verstappen hinterhergefahren, dann denke ich, dass es definitiv möglich ist. Er wirkt sehr aufgeräumt, finde ich. Du hast es gerade gesagt, sehr selbstbewusst. Und das sind die Eigenschaften, die er braucht. Er hat letztes Jahr viel gelernt und wir haben ja im letzten Jahr auch ihn sehr oft kritisiert. Wir haben sehr viel darüber gesprochen, aber auch immer gesagt, es ist vielleicht genau das, was er braucht. Nämlich dieses harte Lernen. Man sagt ja immer, Lernen durch Schmerz. Und das hatte er. Und das, denke ich, wird ihm definitiv helfen, diese Saison. Ich glaube, wie gesagt, das Wichtigste wird sein, stark in die Saison zu starten, vielleicht gleich in Australien direkt zu gewinnen, um zu manifestieren, ich bin dieses Jahr derjenige, der hier um die WM fährt und der Weg führt nicht an mir vorbei. Und dann glaube ich auch, dass er von seinem Mindset her und dann auch mit der vielleicht, ja, so ein bisschen mit dieser Lockerheit, die man dann auch haben muss und dieser Selbstsicherheit, dass man eben weiß, ich habe das beste Paket, ich kann das leisten, ich bin das beste Paket. Und dann eben diese WM einzufahren. Und wenn man das hinkriegt und der Test stimmt mich da sehr, sehr positiv für McLaren und für Lando Norris, dann glaube ich, kann der nächste Formel-1-Weltmeister definitiv Lando Norris heißen.
Kevin, Abschlussfragen an dich für den Podcast heute, nach dem, was du so mitgenommen hast aus den Testfahrten in Bahrain. Wer wird Formel-1-Weltmeister 2025 bei den Fahrern und bei den Teams?
Also bei den Teams würde ich mich sehr auf McLaren festlegen, weil ich einfach nicht glaube, dass Red Bull mit der Fahrerkombination die meisten Punkte holt, weil, ja, wurde ja auch schon so ein bisschen angerissen. Also ich glaube auch, Liam Lawson ist aktuell hinter allen Top-Teams, auch hinter Ferrari und Mercedes. Und das wird dann einfach nicht reichen. Ja, bei den Fahrerweltmeistern, also ich könnte mir schon gut vorstellen, dass bei Ferrari einiges an Potenzial drin ist. Aber ich weiß, ich würde schon fast auch Lando Norris sagen. Also wenn man sich die Daten anschaut, letztes Jahr war der McLaren im Rennen ungefähr eine Zehntel pro Runde schneller als der Red Bull über alle Rennen hinweg. In Sachen Qualifying Pace hatte der Red Bull sogar leichte Vorteile. Das war immer die Stärke des Autos. Aber wenn der Vorsprung dieses Jahr größer ist, dann braucht er eigentlich nur seinen eigenen Teamkollegen schlagen, weil dann wird es auch für Max Verstappen sehr schwer, dann die McLaren zu schlagen. Deswegen sage ich Lando Norris, weil ich glaube Piastri, dass das in Sachen Pace nicht reicht für Norris.
Okay. Dennis und ich werden unsere Tipps in den nächsten Wochen euch mitteilen. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei dir, Kevin, dass du heute mit dabei warst und uns so ein paar Aufschlüsse gegeben hast in Sachen Daten, was die aktuelle Hackordnung in der Formel 1 so sein kann. Wenn ihr Kevin bei Twitter folgen möchtet, könnt ihr das tun unter @kevinh_f1. Ich weiß nicht, hast du vor, diesen Kanal dieses Jahr ein bisschen aktiver zu nutzen, dann auch, um deine Datenkenntnisse weiter den Leuten auch zu präsentieren?
Ich nehme es mir immer vor, aber irgendwann verliere ich schon immer so ein bisschen die Lust, weil ich nicht so der Social-Media-Typ bin tatsächlich. Ah. Jetzt bei den Testfahrten war ich relativ aktiv. Also ja, ich habe mir das vorgenommen, aber ich will für nichts garantieren.
Ja, ich garantiere euch aber, dass wenn euch bei Sky Leute was über Daten erzählen und über das, was so gesagt wird, da hat Kevin seine Finger im Spiel. Ja, also immer auch an Kevin denken, wenn ihr bei Sky die Daten hört, wenn ihr da die Formel 1 verfolgt. Vielen Dank, Kevin. Viel Spaß mit der Saison 2025. Wir hören uns aber im Saisonverlauf auf jeden Fall nochmal wieder, weil ich finde es immer toll, dich hier zu Gast zu haben, um auch diesen Einblick zu bekommen. Und ich denke, da geht es den Leuten da draußen genauso. Also wenn ihr Feedback habt zur Sendung, gerne in die Kommentare schreiben auf unseren Social-Media-Kanälen oder eben auch bei Spotify in die Kommentare schreiben. Und ja, Kevin, vielen lieben Dank. Und Dennis, dir sage ich auch vielen lieben Dank für diese Ausgabe. Nächste Woche hören wir uns hier gemeinsam nochmal wieder. Und danach die Woche, du kannst schon mal anfangen, deine wilden Tipps zusammenzuschreiben. Gibt es dann die große Saisonvorschau? Ja.
Ich freue mich drauf. Auch erstmal danke an dich, Kevin. War wieder wunderbar von dir moderiert. Und auch vielen Dank an Kevin Herrmann. War sehr schön, dass du da warst. Also es war mir ein Fest mit den zwei Kevins heute.
Und als allerletzte Info für euch, die Kicktipp-Runde oder das Tippspiel wird bald eröffnet. Habt noch ein bisschen Geduld. Ja, also Gemach. Es wird passieren. Ihr dürft tippen. Ihr dürft gegen uns tippen. Aber ein bisschen Geduld müsst ihr noch haben. In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche. bleibt gesund, ist ja gerade sehr, sehr wichtig, gesund zu bleiben. Passt auf euch auf und keep racing.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.